Hallo und herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich heute wieder in großer Runde zu sein mit meinen lieben Kollegen. Das ist der Fred, hallo.
Hallo Basti.
Und der Udo, hallo.
Sätzen 6.
So schlimm war die Anmoderation doch gar nicht.
Also eigentlich hat mein Erdkundelehrer damals zu mir immer gesagt, Fischer, sie absolute geografische Null. Das wäre jetzt auch passend gewesen, aber das hätte niemand verstanden. Deshalb dachte ich nehme was Allgemeinverständlicheres.
Udo, vielen Dank auch gleichzeitig für die tonale Einleitung in unser heutiges Gespräch. Ich bin heute für die Filmauswahl verantwortlich und habe mir auf die Fahne geschrieben, wir müssen mal wieder über einen deutschen Film sprechen. Und ich habe kurz überlegt, was könnte man denn da nehmen? Reisen wir ganz weit zurück in die 20er oder reisen wir einfach nur in die 20er oder 2000er? Und da habe ich mich dann für das Lehrerzimmer entschieden und mal wieder was Frisches mit reinzunehmen bei uns in den Cast. Damit wir mal so ein bisschen locker starten können, ich weiß natürlich, wo der Udo den Film gesehen hat, das wird er bestimmt auch gleich sagen, aber Fred, du in deiner Eigenschaft als Lehrer, hast du den Film damals, als er rauskam, im Kino gesehen oder wann hast du ihn gesehen? Wie ist du denn dein Erstkontakt?
Habe ich nicht, aber ich wurde drauf gestoßen. Ich bin ja so ein jemand, der deutsche Produktion eher meidet und so als Eigenantrieb eher versucht, ins in den nächsten Kinosaal eins weiter zu gehen, wo ein schlechter Hollywood-Film läuft. aber da ich ja aufgrund meiner Hauptberufstätigkeit Lehrer bin und ich auch ein paar filmbeschauende Kolleginnen habe, hieß es dann, als der rauskam, los Fred, den können wir doch zusammen schauen. Und wir haben es nicht geschafft zu schauen, als der rauskam und auch nicht sofort, als der auf Streaming rauskam und auch nicht, als er in der Flatrate war bei Prime, glaube ich, das Einzige, was ich habe. Aber dafür dann vor ein paar Wochen endlich, als schon feststand, dass du den Film auch besprechen möchtest, haben wir es endlich dann mal geschafft, den Film im Heimkino zu schauen.
Jetzt gleich nochmal noch was ergänzt, weil du sagst, so deutsche Filme und große Bogen. 23, als der Film rauskam, habe ich drei deutsche Kinofilme direkt relativ so beieinander gesehen. Einmal Roter Himmel, Sonne und Beton und eben halt das leere Zimmer. Und ich fand alle drei tatsächlich gut bis sogar sehr gut. Und muss wirklich sagen, also gerade in diesem Jahr hatte ich nicht das Gefühl, dass es dem deutschen Film wirklich sehr schlecht geht. Da vielleicht mal ganz kurz nochmal reingekrätscht. Siehst du es immer noch so? Hast du immer noch so dein Beef mit deutschen Filmen oder ist es?
Ich bin mittlerweile offener dafür. Allerdings muss ich trotzdem, ich habe kein Auge drauf. Man muss mich so wie beim Lehrerzimmer so ein bisschen in die Richtung stoßen. Aber das ist so in den 90ern geprägte Aversion, als endlich das Westfernsehen kam und die Videotheken und man schauen konnte, was man wollte und nicht mehr Ditti Hallervorden.
Die tollkühnen Tanten.
Und alles, was so auf den ersten Programmen im Westen und im Osten früher gelaufen ist, in den 80ern, genau. Dann endlich das da reinzustürmen und da habe ich dann irgendwann in den Nullerjahren ja ganz wenig deutsche Filme geschaut und habe irgendwie da das mir angewöhnt. Ich versuche es mir mal abzugewöhnen nächste Zeit, weil ich fand den Film jetzt durchaus auch sehr schauenswert.
Sehr schön. Udo, magst du vielleicht mal so deinen Erstkontakt mit diesem Film schildern?
Na, da lacht er schon. Denn er hat mich selbst ins Kino geschlört, so sieht's nämlich aus, weil ich ja deutsche Filme auch eigentlich immer erst dann aufsuche, wenn ich genug Empfehlungen auf der Fußmatte liegen habe, dass ich nicht mehr darüber laufen kann, sondern quasi davor stehen bleiben muss. Und da war der liebe Basti hier zu Gast in Düsseldorf und hat mich da reingeschlört in ein schönes kleines Programmkino und ich wusste genau gar nichts. Ich bin mir fast noch nicht mal sicher, ob ich vorher wusste, in welchen Film wir reingehen, weil ich glaube, du hast den einfach ausgesucht und mich mitgenommen und ich hab dann den Titel erst auf der Leinwand gesehen. Irgendwie so muss es gewesen sein. Auf jeden Fall wusste ich nichts, gar nichts. Und es war auch genau richtig so für die Seherfahrung. Ich mag die kleinen Programmkinos hier ja sehr gerne und der hier lief im Bambi, ist ein besonders schönes Und das war dann so eine rundum wunderbare Erfahrung mit leckerem Essen und gutem Film und mit dem lieben Basti gemeinsam. Schön. Schön.
Genau, das war unser Erstkontakt in Düsseldorf im Sommer. Es war schon draußen warm, drinnen war es kühl, aber als wir raus sind, waren wir trotzdem irgendwie schweißgebadet. Woran das gelegen haben könnte, das versuchen wir doch heute mal im Gespräch rauszufinden. Es geht also heute um das Lehrerzimmer von Ilka Çatak aus dem Jahr 2023. Und diesen Film, den hat er gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Johannes Dunker, Drehbuchschreiber, entwickelt. Die beiden haben sozusagen ihre ganzen Schulerfahrungen da reingepackt und haben dann auch für die Vorarbeit oder Vorbereitung für das Drehbuch auch mit ganz vielen LehrerInnen gesprochen. Aus verschiedenen Bereichen, bis hin zu Schulleitungen und SchulpsychologInnen. Genau, dann haben die überlegt, wie kann man dieses Drehbuch so ein bisschen strukturieren und aufbauen. Da würde ich nachher gerne nochmal dezidiert noch drüber sprechen wollen, weil da gibt es ein paar schöne Hintergrundinfos. Genau, das Ganze ist produziert worden von If Productions. Und ja, ich glaube, wir werden dann auch über so die eine oder andere Person, die daran beteiligt waren, nochmal sprechen. Das erstmal soweit zur Einordnung beziehungsweise zum Hintergrund. Ich würde vielleicht so einen soften Einstieg machen ins Thema Schule, Schulalltag, Schulerfahrung. Und da würde ich ganz gerne mit dir anfangen, Udo. Und zwar, was ist denn bei dir so eine Erinnerung an die Schule? Gibt es da so Situationen, in denen du dich so auch mal unfair behandelt gefühlt hast? Oder wo Lehrerinnen dich so richtig geprägt haben, ja, also im Guten oder im Schlechten, das ist eigentlich egal, aber hast du da so richtig so Situationen, die dich noch bis jetzt ins Alter mit begleiten?
Also eigentlich hatte ich nur gute Schulerfahrung, muss ich jetzt mal sagen. Ich hatte vielleicht einfach Glück, meine Grundschule war ganz cool, da gab es natürlich mal, dass ich Mist gebaut habe hier und da, aber da habe ich mich da nie ungerecht behandelt gefühlt, sondern da wusste ich auch, okay, jetzt habe ich ja auch einfach Mist gebaut. Und auch in der weiterführenden Schule habe ich durchaus einfach, ich kam mit den Lehrern eigentlich immer ganz gut klar. Natürlich waren manche ein bisschen dröge, wenn ich dann Richtung Latein denke, manchmal waren die ein bisschen strange und ein bisschen verrückt, so, aber im Großen und Ganzen hatte ich da immer eine Verbindung, kam ganz gut klar, kam gut durch die Schule durch und hatte da einfach wenig Schwierigkeiten und dementsprechend auch wenig Reibungspunkte, ne? Also es gab natürlich Lehrer, die besonders aus der Rolle gefallen sind, so, einstiegs habe ich ja schon erwähnt, dieses Fischer, sie absolute geografische Null, der war was schwierig, der Mann, der hatte auch einen etwas schwierigen Umgang, aber das hatte ich mir auch verdient, weil ich auch echt nicht unbedingt aufmerksam war und nicht unbedingt immer bei der Sache war und mich vielleicht auch nicht allzu schlau angestellt habe. Von daher kann ich das gerade aus dem heutigen Blickwinkel mit ordentlich Humor betrachten. Es gibt vielleicht andere Begebenheiten wie ein Musiklehrer, der mich etwas verstört hat, weil er einfach überhaupt gar keinen Bock hatte zu unterrichten. Er hat einfach die Beatles reingeschoben als, ich glaube, Schallplatte und hat sich auf sein Lehrerpult gelegt und ist regelmäßig dabei eingeschlafen, während wir einfach nur da saßen und den Beatles gelauscht haben. Was für mich okay war, dann konnte ich Hausaufgaben für andere Dinge schreiben oder sonst irgendetwas tun oder einfach Mist bauen wie alle anderen. Aber besonders lehrreich war es nicht in einem Fach, was mich eigentlich sehr interessiert hat. Etwas schade vielleicht. Ja, und es gibt auch einen zweiten Musiklehrer, der ähnlich auffällig war, weil der in anderen Klassen ganz gerne mal mit Schlüsseln geschmissen hat, weil er gerne mal ein bisschen ausgerastet ist. So eine Urban-Schülerlegende ist, aber ich weiß aus mehreren vertrauenswürdigen Quellen, dass das auch bestätigt ist, also nicht nur Legende. Ist aber bei uns nie passiert. So. Von dem habe ich mich auch nie irgendwie schlecht behandelt gefühlt, weil zu mir war der nett. Also was seltsam, aber nett. Also im Großen und Ganzen gucke ich auf die Schulzeit und kann erst mal sagen, so ungerechte Behandlungen oder so Dinge, wie wir das hier in diesem Film präsentiert bekommen, kann ich nicht unbedingt wiedergeben. Denn meine Schulzeit war eigentlich vor allem geprägt von den anderen Dingen, die die Schule so begleiten. Von sozialen Kontakten, Murks bauen, Musik, Partys und Alkoholkonsum. So ist das nun mal. Ich kann es nicht ändern, das ist Fakt.
Ja. Okay, danke. Fred, wie sieht's bei dir aus? Gab es bei dir so ein paar Erinnerungen, die haften geblieben sind? Gab es bei dir was?
Ja, ja, klar, so einiges aus der Schulzeit. Aber ich musste jetzt gerade, wo du sagtest, du hattest ja relativ wenig in der Hinsicht. Ich habe gerade an meine DDR-Schulzeit zurückgedacht. Da habe ich ja auch 4, 5 Jahre gehabt. Und da gab es schon eine Menge Übergriffigkeiten. Also von auch dem Sportlehrer, der richtig handgreiflich geworden ist. Und natürlich so DDR-typisch hat halt Privatsphäre gar nichts gegolten. Die Lehrer hatten wir natürlich dann später auch in den 90ern logischerweise noch teilweise weiter, auch wenn sich das da sehr schnell ein bisschen geändert hat. Ja, aber da gibt es auch, es gibt Lehrer, die mich sehr geprägt haben, wie zum Beispiel mein Bio-Lehrer, der dann auch, also ich habe Bio-Leistungskurs gehabt und dann da quasi der Klassenlehrer war, der Kursleiter, der sehr strukturiert war und irgendwie einfach nur durch seine pure Präsenz und ohne laut zu werden einfach den meisten Klassen für Ruhe gesorgt, also eine Ruhe und Aufmerksamkeit hatte, die der nächste Lehrer davor oder danach nicht hatte oder sich schreiend erlangen musste oder wie auch immer weinend, wo ich mich jetzt auch als Lehrer frage, wie hat er das gemacht? So spannend, er hat einfach eine Lehrerpräsenz gehabt. Gibt es viele kleine Situationen auf jeden Fall. Mehr sage ich jetzt aber nicht. Wie ist es bei dir?
Ich kann mich an viele Situationen erinnern, aber es gibt eine, die mich tatsächlich bis zum heutigen Tag geprägt hat. Es war der Gemeinschaftskundeunterricht und es war eine Aufgabenstellung, dass wir in der Klasse Teams bilden sollten, die zu bestimmten Themen kontrovers diskutieren sollten. Und ich war in einem Gruppengespräch, also die waren glaube ich zu dritt und ich war alleine. Ich hätte mir das zugetraut, das auch alleine zu machen. Und ich glaube, es ging um einen Mörder ging es. Und ich sollte sozusagen den Advocatus Diaboli spielen, also den Anwalt sozusagen spielen und sozusagen die Taten hier verteidigen. Mhm. Und habe mich sozusagen gut darauf vorbereitet und habe die anderen argumentativ gestellt. Und dafür bin ich gut und gerne eine Woche lang von allen anderen aus der Klasse ignoriert worden, die teilweise auch mit mir nicht mehr geredet haben, weil ich das halt einfach so überzeugend gemacht habe, die gedacht haben, dass das tatsächlich meine echte eigene Meinung widerspiegelt. Mhm. Und ich habe an diesem Beispiel sehr viel gelernt. Mhm. Genau. Also das ist so ein, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen rational habe ich verstanden, das ist unser Gesetz, das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen und dann allerdings halt auch das Umfeld, die Menschen da draußen sozusagen, die dann einen anderen Draufblick haben und ja, das war, ja, das hat viel mit mir gemacht, deswegen habe ich manchmal ganz gerne auch im Kopf schon immer so, wenn ich was, ich versuche es immer von verschiedenen Seiten aus zu beleuchten und habe automatisch auch immer so diese, ich bin erstmal in der Opposition und gucke mir das erstmal von da aus an, selbst wenn mir das Thema liegt und so nähere ich mich Themen und kann meine eigenen Standpunkte auch besser überprüfen. Und das ist mir wirklich so richtig hängen geblieben aus meiner Schulzeit. Mhm. Was das jetzt mit den ganzen Lehrern zu tun hat, sie selber hat auch gesagt, also sie hat mich schon versucht zu bremsen. Ich selber habe gesagt, nee, das will ich gerne weitermachen. Sie hätte das auch ein bisschen näher abbrechen können, weil sie schon gemerkt hat, hier entsteht sozusagen eine Dynamik, die vielleicht später nicht für mich gut ist. Aber ich würde ihr jetzt nicht so die große Schuld geben.
Ja.
Das war also jetzt eins von mir.
Hat sich aber später wieder gefangen, die Klassensituation?
Das ist dann schnell wieder vergessen. Also das ist an dem Tag und den Tag danach, kann ich mich daran erinnern, da war das noch hitzig diskutiert und dann flacht das dann auch irgendwann ab, weil die anderen Dinge, die man ja sonst so täglich auf dem Tablett hat, dann wichtiger sind als dieses, ich nenne es jetzt mal, Schulexperiment.
Achso, du meinst da wieder das Bier und so?
Das Bier?
Weil,
Udo, bei Udo. Du hast jetzt hier die Leute verwechselt, Fred.
War nur ein kleiner Gag.
So viel erstmal zu meinen Erfahrungen und euren Erfahrungen. Vielleicht können wir ja irgendetwas davon heute auch irgendwie brauchen oder eben halt auch nicht. Das wird sich jetzt rausfinden. Mhm. So ganz grob, was noch zu diesem Drehbuch und zu diesem ganzen Herstellungsprozess. Ich kann da draußen allen ZuhörerInnen nur dringend empfehlen, 2 Podcasts. Zum einen Projektion Kinogespräche. Dort hat der Ilka Czartak und der Johannes Dunker gemeinsam mit dem Markus Stiegel-Ecker und dem Sebastian Seidler über den Film gesprochen und auch in Close-Up. Genau, und die sprechen dann da eben halt auch über eben halt diesen Film. Und da gibt es viele coole Sachen, wie die dieses Drehbuch konzipiert haben. Was ich da jetzt gleich mit dazu sagen kann, die haben natürlich sich halt auch an so klassischen Drehbuchstoffen bedient halt. Sprich, wie baut man das auf? Ne? Die haben von Thomas Winterberg, haben sie die Jagd zum Beispiel genommen. Oder von Oscar Fahadis, Wert des Menschen. Das sind so Sachen, die halt mit verwendet haben. Ich finde das sehr hilfreich. Ich will gar nicht so viel davon erzählen. Hört euch lieber diesen Podcast an. Da kann man die beiden auch direkt selber hören. Und jetzt würde ich sagen, lass uns mal reingehen, bevor das tun. Udo, magst du uns ganz kurz zusammenfassen, um was geht's denn in das Lehrerzimmer?
Ja, das mache ich ganz gerne. Da fasse ich einen Text vom Deutschen Filmpreis zusammen. Findet man auf deutscherfilmpreis.de. Und die Synopsis lautet wie folgt. Die Lehrerin Carla tritt voller Idealismus ihre erste Stelle an. Doch eine Reihe von Diebstählen schlägt auf die Stimmung des Kollegiums. Als ein türkischer Schüler verdächtigt und auf unwürdige Art vorgeladen wird, beginnt Carla selbst zu ermitteln. Mit einer versteckten Kamera überführt sie die Sekretärin der Schule, Friederike Kuhn, was ein für Carla unlösbares Dilemma zur Folge hat. Denn die Diebin ist scheinbar die Mutter von Oskar, Carlas begabtestem Schüler. Carla verliert zunehmend die Kontrolle über die Situation. Einerseits wird sie vom Kollegium isoliert, andererseits hat sie die psychische Belastung für Oskar zu verantworten, der an eine andere Schule versetzt werden soll. Unbeeindruckt davon sorgt der dafür, dass die Perspektive seiner Mutter eine Öffentlichkeit findet und wendet sich an die Schülerzeitung. Eine Diskussion über Wahrheit und Gerechtigkeit entbrennt. So. Das ist die Synopsis und sie beinhaltet Fehler, die ich hiermit auch benennen möchte. Denn das mit der Schülerzeitung und dem Oscar ist ein Ticken anders. Und auch das mit der Öffentlichkeit ist eigentlich ja nicht unbedingt Oscar, sondern eigentlich vor allem Oscars Mutter. Aber es gibt zumindest schon mal einen groben Eindruck von dem Film und einen groben Eindruck, wohin die Reise dieser Geschichte hier so geht.
Sehr schön, vielen lieben Dank. Das, denke ich, können wir auch ganz gut nehmen und ich möchte auch ganz gerne den Auftakt machen für unser Gespräch, nämlich mit dem Build-up des Films. Denn was wir heute vorwegnehmen können ist, dieser Film ist sehr, 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 sehr spannend inszeniert, im wahrsten Sinne des Wortes. Als ich mit Udo damals im Kino war, wir hatten uns danach schon unterhalten und so ging es mir aber heute aber auch beim Wiedersehen. Ich bin ab Minute 1 in diesem Film drinne. Und der Film hat eine Spannung, das ist unglaublich. Und der Build-up ist eigentlich schon, wir starten in Medias Res und wir sind in dieser Situation, wo die Lehrer die Schüler dort unter Druck setzen, um den Täter für einen Taschendieb rauszufinden. Und ich finde das schon an sich schon alles super spannend. Die Schule wird gezeigt, da wird schon so verschiedene Dynamiken auch schon gezeigt. Da werden schon die Themen aufgemacht und da ist man automatisch drin. Und ich wollte erstmal euch befragen, wie fandet ihr denn diesen Anfang, diesen Start in den Film, vor allem auch diesen Spannungsaufbau? Fred?
Sehr gut. Ist mir heute auch gleich nochmal noch bewusster aufgefallen. Es sind ja wirklich bloß gefühlte Millisekunden. Man sieht die Novak, nennen wir sie einfach mal, als Carla Novak, die Hauptperson, die Lehrerin und soll sicherlich die Identifikationsperson sein, mit der wir mitfiebern wollen. Und das tut man ja auch. Und die ist sofort zu sehen, die telefoniert kurz, kommt in die Situation rein, also das sind ein paar Sekunden, sie geht kurz zum Schulhaus, ist dann dieser Befragung drin und es wird gleich ganz klargestellt, auch mit ihren Reaktionen. Sie ist diejenige, die die schwachen Schüler verteidigen möchte, also man ist sofort auf ihrer Seite und man ist auf den Seiten der Schüler, weil es genauso inszeniert wird und man hat innerhalb von Sekunden eigentlich das ganze Problem, was der Film später haben wird, also was der aufzeigen wird, ist da schon angelegt, also diese ganze Grundkonstellation von den eher übergriffigen Lehrern und der Lehrerin, die da irgendwie zwischen den Schülern steht. Und da ist der Samen gepflanzt und es ist hochspannend, es ist sofort fesselnd, schnell, man denkt sich, was geht hier ab? Das können die doch so nicht machen. Vor allem, als dann der die Namen durchgeht und ich gehe nur mal die Stift den Namen durch, du brauchst bloß zu nicken, wenn du was, also wo die Schüler zum Verpfeifen der anderen richtig quasi gezwungen angehalten werden und dann, was ja nun gar nicht geht, hinterher noch, und das erzählen wir niemandem, das bleibt unter uns, geht ja gar nicht. Also man ist so gleich eine Verschwörung drin, die hochspannend ist, also eine fiesen Konstellation gleich. Und das sind erst nur die ersten 2 Minuten oder so, oder 4.
Korrekt. Ja. Udo, wie war das für dich?
Naja, ich muss da sogar noch ein bisschen kleinteiliger rangehen, in den Mikrokosmos quasi einsteigen, denn ich erinnere mich heute noch ganz genau, als ich in diesem Kino saß, dass alleine diese allerersten Sekunden ich schon in diesem Kinosessel wie elektrisiert war. Und das liegt ganz, ganz formal an der Art, wie dieser Film gemacht ist, weil das mit einer Musik einsteigt, die mich direkt gekriegt hat. Da hatte ich direkt eine Gänsehaut und auch sofort eine Spannung drin. Es ist eine sehr subtile Musik, die hier eingesetzt wird und die setzt direkt die erste Daumenschraube an. Und Daumenschrauben sind in diesem Film so einige, die angesetzt werden. Und so ging es mir auch auf der Bildebene. Dadurch, dass die Kamera eben so dynamisch mit den Personen mitgeht, so dynamisch durch diese Szenen durchgeht, so nah dran ist, als wäre ich mitten in der Szene drin und als würde ich damit so reingleiten und durchgleiten. Deshalb also alleine schon dieser allererste Einstieg, alleine diese ersten Sekunden, da saß ich schon wie eine gerade Kerze in diesem Kinosessel und meine Hände begannen sich in die Lehne zu krallen. Und das ist jetzt auch bei der erneuten Sichtung zu Hause wieder ganz genauso passiert. Also auch wieder diese Musik, Nackenhaare aufgestellt und dann dieser Einstieg mit der Kamera, da war ich direkt drin. Und also dann lässt mich der Film da auch nicht los. Ab da geht's nur noch bergauf. Und das schon von einem sehr hohen Punkt an.
Mhm. Ja, der Marvin Miller, der für die Musik verantwortlich ist, der hat hier, wie ich finde, das cool hinbekommen, mit wenig Mitteln ganz viel zu machen. Der macht ganz viel mit seiner Bratsche oder Violine und nutzt die nicht nur zum Streichen, sondern der zupft die. Der gibt auch wie einen Takt vor mit dem Körper. Es klingt so, wie als würde er den Rücken vom Bogen, dankeschön, im Rücken vom Bogen sozusagen immer auf den Korpus immer hauen, so wie im Takt. Dann sehr atonale Sachen immer ganz kurz mit rein oder nur auf einer Seite so langsam runterstreichen und dann immer dieses Thema wiederholend, dieses sehr markante Thema, mit dem der Film auch anfängt und die Titel auch eingeblendet werden am Anfang. Also das verstehe ich schon, was Udo da sagt. Also da wird man auf der Ebene schon mal komplett reingezogen. Und die Situation, auch so wie du sie beschrieben hast, Fred, super unangenehm. Das ist wirklich was wie, und wir sind ja dann an der Seite von Leonie Benesch, die Carla Nowak spielt und die da zwischen diesen Stühlen halt steht, gefühlt und sozusagen das ne, in Anführungszeichen guten Gewissen halt da ist und da ist man voll drin. Also das hat, wenn ich das so raushöre, für uns alle drei ganz gut geklappt, der Auftakt.
Die Leonie Benesch hat aber auch eine krasse Aura, muss ich jetzt mal sagen. Und das fällt auch von Sekunde eins, fällt das auf. Also ist mir zumindest so aufgefallen. Wie gesagt, ich bin jetzt im deutschen Film nicht so drin. Ich hätte noch nicht mal sagen können, ob ich sie jemals irgendwo anders gesehen habe. Aber in diesem Film hier ist sie so prägnant und hat so eine Ausstrahlung, so eine Aura und das liegt irgendwie an allem, ihrer Mimik, ihrem Schauspiel, ihrer Optik und auch so, wie die Farben in diesem Film funktionieren, so dass sie wirklich in den Mittelpunkt gestellt wird und irgendwie da immer wieder raussticht. Also das ist so alles. Das funktioniert ganz, ganz hervorragend und das funktioniert auch im Endeffekt wirklich von Sekunde eins an, dass dieser Funke überspringt, dass diese Aura überspringt. Also was das Casting angeht hier für die Hauptfigur, perfekt. Also perfekter geht diese Besetzung in meinen Augen nicht.
Mhm. Wir waren gerade bei Leonie Benesch und wir haben gerade schon über sie gesprochen und ich finde, was hier in dem Film ganz, ganz interessant ist, wir kriegen kein Hintergrundwissen über ihre Figur erklärt oder erzählt. Sie ist eigentlich, wenn man so möchte, eine klassische Literaturfigur, die wir auffüllen müssen mit unseren eigenen Erfahrungen, Werten und allem, was wir so haben. Wir können ihr Handeln irgendwie nur interpretieren. Ich habe es aufgeschrieben, ich hatte es auch in meine Notizen mit reingeschrieben, dass sie eine, warte, ich hab's, muss es mal fix eben raussuchen. Wo haben wir es?
Im Lehrerzimmer, da spielen sich krasse Sachen ab. Bum, bum, bum.
Ja, Ihr könnt gar nicht, ihr wisst gar nicht, was alles.
Ja, erzähl doch mal, Fred, was spielt sich denn da alles so ab? Weil das habe ich mich früher ja tatsächlich immer schon gefragt. Das war ja das große Mysterium an der Schule. Gerade als ich so 5., 6. Klasse war, da weiß ich immer, da war dieses Lehrerzimmer wie so ein verbotener, versteckter Raum. Man durfte nur vor diese Tür, aber die Lehrer haben sogar dafür gesorgt, dass man immer nur einen ganz kurzen Blick erhaschen konnte. Und dann war die Tür wieder zu. Das hat mich irre gemacht. Das war wie so das verbotene Geheimnis. Und ich wollte da rein, verdammt nochmal. Ich wollte wissen, wie sieht es da aus? Was passiert da? Was tun die Lehrer da? Und also das hat mich echt bewegt, muss ich sagen.
Ja, es ist genauso unspektakulär, wie du es dir wahrscheinlich jetzt auch vorstellen wirst. Das sind einfach die Lehrer, die einfach mal ein paar Minuten nichts mit Schüler, als keine Schüler haben wollen, um sich ringsrum. Einfach mal über normale Sachen reden, oder auch über Schule natürlich. Oder
lästern, ihr lästert doch da, oder?
Brötchen essen. Lästern, klar wird gelästert.
Ja, das
über allen und jeden, der gerade nicht da ist.
Ja, das dachte ich mir, auch über das Schüler, ist, ne? So richtig abhaten.
So richtig furchtbar.
Richtig vom Leder ziehen, das verstehe ich.
Das passiert auch, weil es gibt einfach, wie es eben ist, es ist halt, Schule ist halt ein hochverdichteter sozialer Raum, wo ganz viel aufeinander trifft und es hohes Potenzial gibt, dass die Leute auf den Keks gehen können.
Ah, das hast du schön gesagt.
Da muss man sich manchmal mit so wie sich Schüler über Lehrer lästern, auch Lehrer über Schüler lästern.
Mhm. Ist das denn jetzt eigentlich schon Outtake?
Nö, das kommt rein.
Genau, es ging eigentlich nur, dass ihre Figur ein ganz klassischer altruistischen Idealismus dient und darstellen soll. Und als ich das so beobachtet habe und dann nochmal was nachgelesen habe, dachte ich mir so wie, okay, scheint nicht der Einzige zu sein, aber die beiden Herren haben sich dazu nicht wirklich geäußert. Das Wort Idealismus fällt zwar häufiger, aber dieser Altruismus, das habe ich nicht so häufig gelesen. Und da wollte ich gleich die Frage an dich geben, Fred. Wie hast du denn ihre Figur wahrgenommen? Ist sie denn so klassisch altruistisch, idealistisch unterwegs oder hast du da einen ganz anderen Draufblick auf sie?
Also für altruistisch, also es ist ja quasi die Selbstaufgabe für andere. Dafür sieht man in dem Film nicht genug von der Person.
Genau.
Um zu wissen, ob das... Da müsste man ja auch ihr Privatleben sehen, um zu sehen, dass sie nichts anderes macht, als für ihre Schüler zu leben zum Beispiel. Hochidealistisch auf jeden Fall. Und es wird ja mit ein paar Klischees gearbeitet, die dann auch mit ein bisschen Humor schön auseinandergenommen werden. Diese nette Begrüßungszeremonie am Anfang, wenn sie vor der Klasse steht und wo dann, als die Klasse revoltiert, ihr halt als erstes sagst, wir finden das doof, wir machen das nur für sie mit. Wissen Sie eigentlich, wie peinlich uns das ist? Es sind so typische Lehrer, vor allem eher Grundschullehrer-Sachen, sage ich mal, dass so mit Spielchen und Ritualen gearbeitet wird, die dann später in der Oberschule eher subtiler werden oder auch wegfallen oder die ein bisschen deplatziert wirken an einem Gymnasium. Ich weiß nicht, da ist eher die Frage, wie ihr das empfunden habt, diese Begrüßungszeremonie, weil ich finde, das war für mich so ein wesentlicher Moment, wie dargestellt werden soll, wie sie tickt. Als Frage an euch vielleicht erstmal kurz.
Ja, ich musste gerade mal kurz durchatmen, um die Frage sacken zu lassen. Das hat was mit mir gemacht, diese Zeremonie, aber ich kann jetzt gerade, deshalb musste ich dieses Atmen auch erstmal vollführen, weil ich das schwer benennen kann, was es gemacht hat. Es hat auf jeden Fall ihre Note reingegeben, ja. Und ich fand diese Begrüßungszeremonie erstmal vor allem befremdlich. Irgendwie entrückt, aber jetzt nicht so im Sinne von Fehl am Platz, das überhaupt nicht. Aber also ich dachte direkt, boah, wenn ich da Schüler wäre, das würde mich irre machen. Es würde mich massiv verwirren, warum ich das jeden Tag tun soll. Ne? Gerade in dem Alter, in dem die Schüler da so sind. Also das fand ich schon extrem seltsam, dass sie da so dieses eher kindliche, also ich musste da schon tatsächlich auch eher an also Kita-Rituale denken, ne? Kindertagesstätten-Rituale oder sowas. Also sowas nicht mal Vergleichbares, kann ich mich nicht erinnern, dass es sowas je in meiner Schulzeit gerade in höherem Alter gegeben hätte. Auch in der Grundschule kann ich mich da nicht wirklich dran erinnern. Also das ist mir direkt aufgefallen und auch direkt so ein, okay, was möchte dieser Film mir damit mitgeben? Was möchte dieser Film mir damit sagen? Und ich fand da diese Klammer, du hast sie gerade schon erwähnt, dass später die Schüler das aufgreifen und dann auch wirklich klar benennen, wie blöd sie das finden. Das fand ich sehr, sehr gut. Vor allem, weil es dann auch so einen richtigen, man sieht richtig, dass es dann was mit ihr macht, dass die Schüler das blöd finden, also die Schüler und Schülerinnen das blöd finden. Das, das fand ich gut. Das hat bei ihr dann nochmal für mehr Druck gesorgt und da schließt sich dann irgendwie so ein kleiner Kreis innerhalb des Films. Basti.
Ich finde, das ist ein cooler Kniff, ein cooler Drehbuchkniff, also wie eigentlich das meiste da drin eigentlich ein Drehbuchkniff ist, um diese Daumenschrauben da dann zu liegen, diese Downward Spiral da zu befeuern, weil hier wird mir gleich nach dieser beklemmenden Szene am Anfang zumindest klar gemacht, dass sie, die ja wohl gerade in einem Halbjahr plus gerade an dieser Schule ist, also die ist seit einem halben Jahr da, die Klasse schon so krass im Griff hat und dass die so gut miteinander funktionieren und eingespielt sind, dass ich das gefressen habe. Auch ich fand das trotzdem sehr befremdlich, dachte mir so, okay, krass, die kommt damit durch. Wenn die das mitmachen, dann müssen die eingespielt sein. Und so habe ich die Szene empfunden. Das heißt also, ich weiß, was die wollte von mir, die Szene. Angezweifelt habe ich es sicherlich schon auch innerhalb der Logik des Films, vor allem wenn man die SchülerInnen dann noch ein bisschen mehr kennenlernt, aber es hat eine Funktion und die hat geklappt. Vor allem, weil sie ja dann später ja dann, und das ist ja auch schon gesagt, Fred, die Kinder sie ja dann auch damit dann konfrontieren. Wobei ich das allerdings wiederum auch eine starke Szene fand für alle Figuren Beteiligten, weil das auch wie so ein Die sind sehr ehrlich und sie akzeptiert, dass die Kinder ihr gegenüber ehrlich sind. Mhm. Also da geht auch, man kann das auch wieder positiv sehen. Das ist ja nicht nur was Schlechtes, dass die sagen, dass sie das doof finden, sondern sie machen es ja für sie. Und das bestätigen sie da auch. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ein schönes Gimmick.
Genau. Und und das sind, deine Frage war ja auch wegen Idealismus. Und das sind so Sachen, die das mit zeigen. Also das eine, was, glaube ich, uns allen sofort ins Auge sticht, sind die ganzen Szenen im Kollegium oder wo andere Kollegen Schüler komisch behandeln oder wo sie dann die Sekretärin anspricht auf den Diebstahl, wo sie halt Courage zeigt und eben Idealismus, dass sie halt Werte hat und diese Werte eben auch vertritt. Also was halt Idealismus quasi ist. Und auf pädagogischer Ebene ist zum Beispiel, also gleich am Anfang diese Begrüßung, genau so eine Sache. Da ist jemand, der nach Lehrbuch, wir nehmen Rituale, um eben alle auf den Unterricht einzustimmen. Das ist eben auf pädagogischer Ebene der Idealismus, der da auch total übertrieben ist, weil eben das ist, wie Udo gesagt hat, Kita oder erste, zweite Klasse ist das auch noch ein absolut legitimes Ding, was dahin gehört bei 6-, 7-, 8-jährigen Kindern. Aber halt nicht mehr bei Siebtklässlern, die 12-, 13 Jahre alt sind. Und da ist auf pädagogischer Ebene der Idealismus da, den sieht man auch später noch zum Beispiel im Sportunterricht, wenn sie da so gezeigt wird, dass alle haben Spaß bei dem, was sie machen bei ihr und sie ist im Unterricht voll bei den Kindern, geht wertschätzend mit denen um.
Auf Augenhöhe sachlich, auch immer, ne?
Hört ihnen zu.
Auf Augenhöhe halt auch immer, ne? Das ist mir aufgefallen in dem Zusammenhang, ja.
Genau, auch so muss richtig mustergültig quasi. Schon wieder so, dass man als Selbstlehrer, der den Film schaut, denkt so, ja, ist ja gut, ich weiß, was ich manchmal falsch mache.
Also andere jetzt, du jetzt ja nicht. So.
Ne? Andere haben mir gesagt, die den Film geschaut haben, dass sie das da gedacht haben. Und also wird eben auf mehreren Ebenen als volle Idealistin und eben couragierte Idealistin gezeigt, die und sofort auch eingeführt, die eben sich ihre Werte versucht, nach außen zu vertreten, auch wenn sie verletzt werden und auch in Situationen, wo ich erstmal selbst schlucken müsste und gar nicht wüsste, ob ich sofort meinen Mund aufmachen würde.
Ich finde schön, dass du auch sagst, dass couragiert ist, weil das wird ja auch geoutcalled von der Schulleiterin, dass die eben halt sagt, jetzt stört man sich auch mal nicht über eigene Courage, dass das dann nochmal angesprochen wird. Also ich glaube, so ziemlich jedes Thema, was wir hier behandeln, wird auch dort laut angesprochen. Ich finde das tatsächlich sehr cool, dass der Film zumindest wie auf so eine Art Meta-Ebene, obwohl das eigentlich gar nicht ist, trotzdem das schon ansprechen kann. Weil dieser Mikrokosmos Schule halt einfach ein cooler, krasser Nährboden ist eben halt für diese ganzen Themen, die uns eben halt umgeben. Deswegen finde ich das halt wahnsinnig gut gewählt und würde da vielleicht aber einen ganz kurzen kleinen Einschub machen, so eine kleine Diskussion zum Thema. Denn ich habe sehr viele Kritiken gelesen, die sich wahnsinnig an diesem Film stoßen. Ich hatte schon mit euch im Vorfeld drüber gesprochen. Ich möchte jetzt keine davon vorlesen wollen. Allerdings gebe ich vielleicht euch Zuhörenden da draußen den Hinweis, schaut doch mal bei der Google-Rezension, also bei der Suche nach dem Film, schaut euch mal die Rezension an und überfliegt das doch einfach mal eben. Und was da schnell sichtbar wird, ist halt einfach, dass viele Leute diesen Film als unrealistisch empfinden und als kein echtes Bild unserer, unseres Schulsystems empfinden. Und das ist so ein Thema, das wollte ich ganz gerne mal aufmachen und mit euch mal besprechen. Fred, findest du, dass dieser Film den Anspruch hat, unser Schulsystem hier vollumfänglich abzubilden? Ist das Ziel dieses Films oder was denkst du, wofür ist dieses leere Zimmer da, dieser Film?
Also das ist für mich in erster Linie erstmal ein Thriller, der noch einige Tiefen aufzeigt, aber das ist kein Film, der Schulleben in seiner Wahrheit zeigt, der aber mit Überspitzung durchaus einige, sehr viele Sachen aufzeigt, die in irgendwie doch vorkommen. Aber es ist kein realistischer Film. Also und das sagt der mir irgendwann im Laufe des Films, sagte mir das auch. Aber ich muss sagen, beim ersten Mal schauen, war ich aber auch als quasi mit Angesprochener, als Selbstlehrer, schon permanent in der Selbstreflexion drin und habe diesen Film nicht als Zuschauer geschaut, sondern als Lehrer, der sich permanent adressiert gefühlt hat oder eben in seinem Arbeitsleben drin war und habe die ganze Zeit also deswegen kann ich die Kritiken vielleicht ein bisschen verstehen, wenn man sich da nicht lösen kann. Ich habe die ganze Zeit auch mich in meinem Schulalltag gesehen und habe mich dabei auch gefragt, zum Beispiel, wie sehen Polizisten den Film, wie sehen Ärzte, nicht den Film, in Krimi, wie sehen Ärzte Dr. House und weil ich das erste Mal so extrem hatte bei einem Film, wo ich dachte so, nee, so ist es doch aber gar nicht oder so extrem ist nicht oder so sprechen doch Kollegen nicht untereinander oder ja, es Übergriffigkeiten, Machtmissbrauch, das sind alles im Detail Problem, aber doch nicht so und so düster und also der Film war auch beim ersten Mal sehr spannend, aber es war sehr schwer aus der Perspektive rauszukommen, das könnte jetzt real sein, weil der Film eben auch so nah immer dran ist an allem und so einen realistischen Touch hat. Aber nach dem ersten Mal oder auch im Laufe des Films ist schon klar, dass das keine Doku ist quasi, kein Film, der wirklich komplette Missstände aufzeigen möchte.
Also ich gucke den Film da ganz anders. Für mich bedient sich dieser Film und dieses Drehbuch einfach nur dem Setting Schule, um in meinen Augen ein riesengroßes Füllhorn von gesellschaftlichen Themen und auch gesellschaftlicher Kritik in eine Szenerie zu verpacken. Und zwar wirklich, also nur ein paar Mal zu nennen. Also ich glaube, dem Film geht es wirklich darum, Themen wie Datenschutz und Überwachung aufs Tableau zu bringen oder Manipulation und Misstrauen oder Themen wie Vorverurteilung, Druck innerhalb von gesellschaftlichen Konstrukten, Bürokratie wird behandelt, das Thema Moral, Autoritätsverlust, auch tatsächlich Bereiche wie Erpressung und Mobbing und genauso Dinge wie Politik oder auch einfach Kommunikation im Allgemeinen. Also es ist wirklich ein riesengroßer Fundus von gesellschaftlichen Themen, die man eigentlich an ganz vielen unterschiedlichen Orten wiederfindet. Und der Film hätte alle möglichen Settings wählen können. Der hätte auch genauso gut im Bundestag spielen können. Oder er hätte in einer kleinen Firma spielen können, wo ganz viel Druck herrscht und ein Kollegium das aufeinander einhackt und einsticht und so weiter. Und der Film musste ein Setting wählen und er hat sich für dieses entschieden. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn ich den so gucke, und das auch schon sehr, sehr früh war ich mir da sicher, dass der Film kein Abbild einer deutschen Schule repräsentieren möchte, sondern er möchte einfach diese Szenerie nutzen, um diese Themen rüberzubringen, um diese Themen aufzuzeigen und zur Diskussion zu stellen. Und das eben in einem Kontext. In einem Kontext, wo ganz unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen und auch unterschiedliche Altersgruppen aufeinandertreffen und unterschiedliche soziale Schichten aufeinandertreffen, ne? Dass auch sowas wie struktureller Rassismus mit eingewoben ist. Und ach, es sind wirklich wahnsinnig viele Themen, die hier im Drehbuch eingearbeitet sind. Und das finde ich als Setting schon wirklich sehr schlau und sehr gut gewählt. Aber es wäre nicht die einzige Möglichkeit gewesen. Es war eine, für die sie sich dann schlussendlich entschieden haben und meines Erachtens eine wirklich gute Entscheidung. Aber wenn man diesen Film nur unter dem Aspekt betrachtet, man guckt sich jetzt hier ein echtes Lehrerzimmer an, dann wird der nicht funktionieren, denn das ist nicht der Fall. Das will der Film nicht. Und also ich finde, der Film macht das sehr schnell ganz deutlich.
Ich würde sagen, dass Schule allerdings schon prädestiniert ist auch dafür, schon alleine was Machtmissbrauch angeht, ist, hast du im Bundestag viel abstrakter als in Schule, wo Kinder ja per Gesetz gezwungen sind hinzugehen und das nicht freiwillig sind und auch Eltern da zwangsläufig irgendwie eingebunden sind und du hast da das ganz viel angelegt, da du halt mit kleinen Menschen zu tun hast, die nicht mündig sind, für die du auch verantwortlich bist als Lehrer, da ist noch ganz viel von diesen verschiedenen Hierarchien noch mehr angelegt als jetzt in einem reinen Arbeitsumfeld. Ja. Und ich glaube, dass dadurch, dass jeder in der Schule war und jeder auch schon mal vor dieser ominösen Tür des Lehrerzimmers zumindest stand, das heißt, dass man jeder sich so gut reinfühlen kann in diese ganze
Und die emotionale Situation. Fallhöhe ist natürlich dadurch, dass auch Kinder involviert sind und eben auch Eltern involviert sind, ist das natürlich auch wirklich extrem hoch. Ne? Das wäre in so einem Setting wie dem Bundestag mit nur Erwachsenen oder in einer Firma halt auch anders. Oder selbst in einem Setting wie eine Universität oder Fachhochschule oder irgendwas in dem Bereich. Nee, da hast du völlig recht. Also das ist emotional unglaublich schlau gewählt, weil also dieses Setting funktioniert eben einfach perfekt, um diese Daumenschrauben so dermaßen anzuziehen, wie das hier der Fall ist.
Und es funktioniert auch international. So eine Schule ist in den meisten Ländern irgendwie ähnlich aufgebaut. Nicht gleich, aber wirklich irgendwie ähnlich aufgebaut. Während du erstmal im Bundestag erklären müsstest, selbst auch für deutsche Staatsbürger müsstest du wahrscheinlich auch erstmal den Bundestag erklären. Und eine Schule musst du jetzt grundsätzlich jetzt nicht so mehr erklären. Also das ergibt sich dann halt auch. Also du hast sozusagen eine Struktur, die funktioniert und die überall funktionieren kann. Und das ist tatsächlich sehr clever. Und ich sehe das auch als wirklich sehr stark verdichtete Gesellschaftskritik, so nehme ich den ganzen Film wahr. Also ich nehme das jetzt nicht wirklich als Abbild, so ist unser Schulalltag strukturiert und aufgebaut und das ist die Kritik daran, sondern tatsächlich als Gesellschaftskritik an diesem Mikrokosmos. Ja, du wolltest noch was dazu sagen gerade?
Ja, weil genau das finde ich ja spannend, dass es mir beim ersten Mal sehen sehr schwer gefallen ist, genau da reinzurutschen. Dass eben ich das nicht so da gar nicht hinkam, weil eben diese Themen alle im Schulalltag drinstecken. Natürlich eben nicht so überspitzt und nicht so dicht und aber genau alle die Themen, die wir jetzt hatten, mit Übergriffigkeiten, Machtmissbrauch, Mobbing und so weiter, das sind alles in diesem hoch sozial verdichteten Raum Schule, in dem so viele sozialen Interaktionen im Millisekundentakt stattfinden und so viele Entscheidungen zu treffen sind, man in so vielen unterschiedlichen Verantwortlichkeiten als Lehrer drinsteckt, aber eben auch einfach nur als Schüler im Klassenverbund mit den Mitschülern und dann als lernende Person gegen seinen Eltern gegenüber, die wollen, dass man gute Noten nach Hause bringt, sich selbst gegenüber und dann dem Lehrer gegenüber. Das sind so viele Schwierigkeiten angelegt und so viel Basis für Probleme und Missverständnisse. Und da hat der Film bei mir beim ersten Mal alles getriggert, weil das einfach auch zum Lehreralltag dazugehört, dass man solche Situationen in der Art erlebt und eben reflektieren muss, wie war mein Verhalten und wie verhalte ich mich das nächste Mal besser oder war es gut so? Also ich verhalte mich natürlich immer perfekt und angemessen und ich habe den Film die ganze Zeit immer denken müssen, stimmt, da war ja auch mal was oder oh nein, warum macht die da sowas? Macht man doch nicht. Ich war komplett in der Schule gefangen, der Schulsituation.
Aber das geht vielen, die den Film gesehen haben, weil selbst diese ganzen negativen Rezensionen, die ich lese, die reagieren emotional auf diesen Film, was mir eigentlich so als ein Signal gibt, da hat der Film was geschafft. Der Film hat es geschafft, sozusagen dich das nachempfinden oder spüren zu lassen oder auch dieses, hey, ich hätte in dieser Situation ganz anders reagiert. Ich möchte mal so in eine Situation rausgreifen, weil wir auch viel drumherum gesprochen haben, aber ganz genau diese Diebstahlsituation. Wir haben also die Situation, dass da offensichtlich jemand im Lehrerzimmer klaut und Carla hatte jetzt diese Idee, ich könnte jetzt den Laptop da aufbauen, ne, und könnte das jetzt mal filmen. Und jetzt ist es so, jetzt sehen wir auf diesen Aufnahmen, sehen wir ein bisschen was von der Bluse und wie so ein Arm so ein bisschen vor die Jacke geht. Und jetzt erstmal eine ganz grundsätzliche Frage. Habt ihr auf diesem Bildschirm einen Diebstahl gesehen?
Ja, das ist wohl eine entscheidende Frage in diesem Film und ich kann sie nicht beantworten. Denn wenn ich mich festlegen müsste, würde ich erstmal sagen, nein. Habe ich nicht konkret gesehen. Und schon gar nicht habe ich gesehen,
sieht's aus.
Selbst wenn da was gestohlen wurde, wer es gestohlen hat. Ich sehe eine Bewegung. Ich sehe eine Person, die etwas tut. Aber ich sehe nicht ganz konkret was. Das alles andere findet in meinem Kopf vielleicht statt. Oder eben auch nicht. Aber nein, so wie du die Frage stellst, das habe ich nicht.
Nö, so sieht's aus. Man sieht da keinen Diebstahl. Man sieht was, was man als solchen deuten könnte. Oder jemand, der da zufällig nur lang geht und guckt, ob der Laptop noch an ist und ob man Strom sparen müsste oder sowas. Eine kann alles sein.
Fluse wegmachen.
Das ist halt im Kontext so ausgedeutet. Ich meine, es ist halt im Kontext, es ist naheliegend, weil niemand sonst würde an einem fremde Sachen so rangehen. Man sieht nicht den Diebstahl, aber die Interpretation liegt halt sehr nah.
Genau, aber es geht um die Interpretation. Also das ist erstmal, das wollte ich wirklich zuerst geklärt haben, weil mir ging es nämlich auch erstmal so, dass so ein Teil, wenn man sagt so, das ist jetzt auch so eine gefährliche Situation, sollte man das nicht erstmal lieber verifizieren, versuchen irgendwie anders aufzurollen. Also ich wäre die Sache sicherlich ganz anders rangegangen und ihr wahrscheinlich auch. Also ich wäre gar nicht so konfrontativ gewesen, sondern ich wäre wahrscheinlich wirklich zuerst zur Schulleitung gegangen und hätte dann erst danach dann wahrscheinlich erst mit der Frau Kuhn gesprochen, sofern überhaupt möglich, oder mich beratschlagt oder vielleicht nach einer anderen Lösung gesucht, aber ich wäre nicht so konfrontativ gegangen. Seht ihr das auch so?
Ja, es geht, Udo? Ja. Es geht ja schon viel früher los. Ich hätte tatsächlich schon einfach, also mir ist halt Privatsphäre wirklich ausgesprochen wichtig. Mhm. Das ist irgendwie sehr, sehr, sehr tief in mir verankert. Ich hätte schon diesen Laptop so gar nicht aufgestellt. Ne? Also das allein diese Überwachungsmethode, ich wäre eher die Person gewesen, viel besser auf mein Portemonnaie zu achten und halt gut die Augen aufzuhalten, was sonst links und rechts von mir passiert. Aber da einfach so eine Überwachungsmaßnahme zu installieren, also da wäre bei mir schon, da hätte ich schon so einen Klotz in meinem Bauch. Da fangen die Probleme schon ganz, ganz dick an.
Also das ist ein absolutes No-Go.
Genau. Yes, also das habe ich jetzt tatsächlich als gegebene Situation genommen, um sozusagen die Frage da stellen zu können. Also du hast natürlich recht, das sehe ich ähnlich, hätte ich auch nicht so gemacht.
Ja, und wenn ich es denn dann doch getan hätte, nehmen wir das jetzt mal nur so ganz theoretisch für diese Frage und für die Beantwortung dieser irgendwie an. Muss ich sagen, wenn ich diese Aufnahme so gesehen hätte, hätte ich erstmal nicht viel damit gemacht, weil eben einfach nichts zu sehen ist. So. Also was tut man mit so einer Aufnahme? Das,
okay, weil
wahrscheinlich wäre ich damit auch nicht zur Schulleitung gegangen, weil da ist ja kein Beweis. Da ist vielleicht ein kleines Indiz drin, wenn man jetzt mal wohlwollend da drauf guckt. Aber das ist dann auch schon alles.
Und der Film zieht sich aber genau an der Situation hier hoch. Also das ist ja sozusagen das auslösende Moment. Und ab dann kommt dieser Stein ins Rollen. Und das ist tatsächlich echt, echt krass, dass das dann eigentlich gar nicht mehr wirklich großartig hinterfragt wird, außer eben mal von der Frau Kuhn selber. Übrigens auch ganz fantastisch gespielt von ihr. Jetzt habe ich natürlich den
Eva Löber.
Dankeschön. Das ist toll gemacht. Das war auch der Moment, die hat das so gespielt, dass ich gefühlt habe, die Regieanweisung muss sein, du bist unschuldig. Du bist empört und du bist unschuldig. Und ich habe dir das abgenommen. Und das war auch der Moment, wo ich nochmal ganz kurz so selber nur zurückgegangen, Moment mal, wir sehen doch hier eigentlich überhaupt gar nichts. Also da bin ich ins Zweifeln gekommen, weil sie das auch so gut rübergebracht hat.
Ja, genau. Da gerät man ja auch tatsächlich, also ich gerate da sofort ins Wanken durch ihre Reaktion, weil diese Reaktion so vehement ist und so tief verletzt und so getroffen und so enttäuscht, das ist schon, das geht direkt unter die Haut. Also das ist ja wirklich, wie du gesagt hast, die Regieanweisung scheint da recht klar gewesen zu sein. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ihre Reaktion hat mich emotional in diesem Kinosessel sehr beeindruckt, weil ich mich halt eben wie in diesem Film gefühlt habe. Als wenn sie auch mich damit anspricht und mit dem Finger dann auf mich zeigt. Und wow, das macht dann was mit mir als Zuschauer.
Mhm. Und jetzt spielt natürlich der Film natürlich trotzdem, und das ist ja das Konstruierte halt, sie hat jetzt die Indizien, sie zählt jetzt eins zu eins zusammen, dann hat sie mit der Schulleitung noch jemanden, die der Sache sofort hat, auf den Grund geht, Null-Toleranz-Politik wird dort gefahren an der Schule für die Schüler, das gilt also dann in dem Fall dann auch hier für das Kollegium. Da wird eine Maschinerie in Gang getreten und diese Maschinerie, die wird ständig befeuert, die ganze Zeit. Dieser Suspense in diesem Film, der ist so stark, und ich habe mir das extra aufschreiben müssen, so wie diese Szenen sind. Denn jede Szene hat immer einen Konflikt. Es gibt in diesem Film keine einzige Szene, in der es keinen Konflikt gibt. Es ist total irre. Also wirklich, also es gibt keine einzige. Mhm. Und was ich auch spannend finde, ist, dass nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel. Frau Nowak hat eine Telco mit dem wahrscheinlich Lehrer für die Klassenfahrt, wo die hinfahren in England. Und dann kommen die zwei Kollegen dazu und fragen sie. Und sie muss dieses eine Gespräch unterbrechen. Während das pausiert, entsteht auch so ein Zeitdruck. Dann hat man so eine Rastlosigkeit. Und diese ganzen Unterbrechungen, auch allgemein in anderen Szenen, die setzen einen ständig immer in diesen subtilen Druck. Hey, du musst noch das erledigen, du musst noch das machen, du musst noch das machen. Du hast so ganz viele Tasks noch offen, die nebenbei laufen. Und dieser Film, der bombardiert uns halt einfach damit die ganze Zeit und schafft es dann in genau solchen Situationen, wichtige expositorische Dinge, also die Geschichte zum Fortlaufen zu bringen, also ne, ein weiteres Futter halt zu geben. Und das finde ich halt, meine Güte, das war so atemlos, das hat mich fertig gemacht. Also wirklich, Leute, wie ging es euch damit, Fred?
Genau, der ist wahnsinnig dicht mit so Kleinigkeiten. Und wie gesagt, es ist immer ein Konflikt und es sind eigentlich nur agierende Personen. Es gibt keinen, der einfach mal nichts macht oder der einfach mal zurücksteckt und sagt so, naja, tut mir leid. Also auch Carla Novak sagt nie mal einfach, tut mir leid. Oder da ist mir besonders eine Szene aufgefallen, wo die eine Kollegin dann auch sagt, ich finde es auch echt doof, dass du uns hier aufgenommen hast. Es kommt nie auch von der Carla einfach mal was Entschärfendes, sondern es kommt immer noch was Anschuldigendes oder was sich Rechtfertigendes. Also es ist immer, jede Person legt immer noch mal Feuer irgendwo rein. Es steigert sich halt permanent, es wird nie was rausgenommen. Das ist eben das, was auch extrem unnatürlich macht, so wäre es nicht. Also in der Realität, in keinem Kollegium, dass man laute Leute hat, die permanent nur auf Konflikt gebürstet sind, da müsste man schon in einer krassen Krisensituation sein. Und selbst dann ist es so, dass immer jemand wäre, der irgendwie moderieren würde und sagen, ey Leute, kommt, lasst uns mal Nacht drüber schlafen und morgen drüber reden. Oder jetzt seid doch mal nicht so, kommt, lasst uns lieber einen Kaffee trinken. Aber es ist immer, wird immer noch mal Feuer nachgelegt von allen Seiten in jeder Szene und steigert sich dann ins Unendliche.
Ja, und in sowas ist dann halt auch ganz viele so Kleinigkeiten, Beobachtungen reingebaut, mit der ich zum Beispiel wirklich echt voll connecten konnte. Sowas wie zum Beispiel, hey, können Sie mal bitte den Notenspiegel an die Tafel anschreiben? Wenn das jemand im Matheunterricht oder im Physikunterricht gefragt hat, wo ich genauso gut bin wie Udo in Geografie, dann hat mich das wirklich fertig gemacht, weil du wusstest ganz genau, okay, jetzt wird das sozusagen an die Tafel geschrieben, die Leistung sozusagen im Überblick. Das finde ich gruselig, grauslich. Habt ihr solche Erinnerungen noch an früher?
Ja, ja.
Klar, ja, ja.
Habt ihr noch?
Fand ich immer furchtbar. Furchtbar.
Und
schlimmes Gefühl. Also Notenspiegel habe ich nie verstanden, damals schon nicht. Ich habe die Leute mal gehasst, die mit diesem Wort alleine um die Ecke kamen. Tue ich heute noch.
Wird sowas heute noch praktiziert eigentlich, Fred? Weißt du da was?
Ey.
Also wird meines Wissens nach nicht. Ich selber bin ja in der Klassenstufe, wo keine Noten gegeben werden. Deswegen habe ich damit nur extern zu tun. Ich kenne das nicht, dass jemand Notenspiegel noch ausgibt.
Ich habe mir mal noch eine Szene rausgeschrieben. Ich bin echt gespannt, wie ihr die fandet, weil die war natürlich wahnsinnig krass konstruiert, aber also danach musste ich eine kurze Pause machen, da habe ich mich gefreut, dass ich das konnte, weil ich sowieso Notizen machen musste. Und zwar der Elternabend. Ich habe mir geschrieben, der Elternabend ist schwer zu ertragen. Also erst kommt dieser Vater zu spät. Dann hast du diese ständigen, direkten Konfrontationen der Eltern und wirklich so wie kleine Feindseligkeiten und Sticheleien, die der Lehrerin, mit der sie konfrontiert wird. Und dann gipfelt das Ganze dann auch noch in so eine direkte Gegenüberstellung von Frau Kuhn und Frau Noack. Die Musik wird immer wirrer und dann wird noch so nebenbei auch noch, hey, wir haben da schon im WhatsApp-Chat haben wir schon drüber gesprochen. Das ist übrigens wirklich ein Thema. Also ich war selber mal Elternsprecher im Kindergarten und das Erste, was ich gesagt habe, mit einer WhatsApp-Gruppe will ich nichts zu tun haben, weswegen ich dann auch später irgendwann auch von diesem Amt zurückgetreten bin, weil die in dieser Gruppe so viel sich ausgetauscht haben über Mist und Müll und sich hochgesteigert haben. Das ist eine ganz andere Dynamik, also ist auch ein ganz krasses Thema. Aber jetzt wieder zurückzukommen, ja. Wie fandet ihr denn den Elternabend? Wie ist es bei euch so angekommen? Fandet ihr das zu drüber, zu zugekünstelt oder konntet ihr da genauso wie ich mitleiden? Udo?
Ich konnte da sehr leiden. Das war für mich wie eine Steinigungsszene. Also ja wirklich, da wirft eine Person den ersten Stein und dann stellen sich alle in einer Front auf und fangen alle an, immer mehr Steine zu werfen. Und die Steine werden immer größer und der Hagel immer schlimmer. Und die eine Person, die das alles abkriegt, hat überhaupt gar keine Chance, dem irgendwie sinnvoll zu begegnen. Und wird förmlich erschlagen. Also dieser ganze Film ist ja wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt, eine Tour de Force, wo es die ganze Zeit, ne, Fred hat das schön gesagt, immer weiter nach oben geht, wie eine Spirale, immer und immer und immer und immer weiter nach oben. Und diese Szene, finde ich, ist da auch eine Schlüsselszene für die Anspannung, die sich wirklich beinahe ins Unermessliche irgendwie nach oben. Also ich bin so drin in dieser Figur, ich fühle richtig ihren Druck. Dieser Druck, der immer und immer und immer und immer weiter wächst. Und ich frage mich, wann bricht diese Frau zusammen? Was dann ja auch, ne, da kommt ja auch der Nervenzusammenbruch. Und ich verstehe den und ich fühle den. Und das macht mich völlig fertig, wenn ich diese Szene sehe, weil ich da wirklich ihr Leid so deutlich spüre. Fred.
Ja, definitiv. Und weil du gekünstelt gesagt hast, Basti, das ist so ein Elternabend, der wahrscheinlich so in der Art, und vor allem als noch Frau Kuhn auftaucht, nicht stattfinden wird. Aber es ist immer noch so, dass man sich vorstellen kann, dass er so stattfinden könnte. Also der ist nicht so drüber, dass man sagt, also das auf keinen Fall. Ich hatte das Glück, bisher meistens sehr harmonische Elternabende zu haben, aber ich habe da auch von Elternabend gehört, die in die Richtung
gehen. Das ist ja furchtbar.
Ja, es kann passieren, aber ich glaube so extrem halt nicht.
Hat nicht der Fitzek auch extra, ein Buch über einen Elternabend geschrieben, ne? Ich kenne den Inhalt jetzt nicht, aber wahrscheinlich geht das dann auch in so eine Richtung.
Also wenn Fitzek das schreibt, dann werden dabei Augen noch rausgerissen oder so.
Nein, es ist eins von seinen Nicht-Thriller-Format-Büchern, aber das wäre trotzdem auch interessant geworden, ja.
Also die Beobachtung, die ich gemacht hatte, weswegen ich ja auch als Elternsprecher zum Beispiel zurückgetreten bin nach einem Jahr, war halt einfach die, dass dieser Informationsgehalt dieses Elternabends nach knapp einer halben Stunde eigentlich abgearbeitet war. Das heißt also, dann waren die wichtigsten Informationen ausgetauscht, jeder kann da was dazu sagen. Und dann hatte ich das Gefühl, dann ging die große Tür für den Gossip auf. Also dann kam sozusagen die Befindlichkeiten,
genau. Die
Rummeckereien. Wenn jemand nicht da ist, vielleicht schon mal vorsichtig mal vorführen, kann man hier schon mal Kritik äußern, weil diese Person eben nicht da ist. Das alles erlebt, also ganz viele verrückte Sachen schon gesehen. Dann war ich selber zu meiner Schulzeit, bei unserem eigenen Elternabend mit dabei. Meine Mutter hat mich mitgenommen, denn es sollte noch ein extra Gespräch geben, hat gesagt, der soll bitte mitkommen. Ich war also das einzige Kind beim Elternabend, das mit da war. Das war eine Erfahrung, die ich jedem anderen Kind nur ersparen möchte, denn am nächsten Tag haben alle gefragt, warum warst denn du mit? Und die wusste natürlich, meine Mutter ist etwas laut geworden, weil sie sich über die eine Lehrerin sehr aufgeregt hat. Und das war uns allen sehr peinlich. Also ich habe sowas irgendwie schon von verschiedenen Ebenen schon selber miterlebt und ich konnte da voll mitfühlen. Das hat mich so mitgenommen. Und dass die da halt auch einfach kein Bewusstsein haben, hey, hier gibt es jemanden, der sich um die Kinder kümmert, können wir da nicht vielleicht zusammenarbeiten, sondern das ist ein Dagegenschießen und feindselig sein ihr gegenüber. Und das finde ich halt echt krass, weil sie muss ja auch das Fehlverhalten ihrer KollegInnen, ne, dieses die Kinder, die hier sozusagen abgehört werden, ihre eigenen MitschülerInnen verraten müssen und sowas halt alles, das muss sie jetzt hier abkriegen und abfedern. Und das finde ich halt richtig krass. Also das tut richtig weh.
Ja.
Es ist furchtbar, Basti. Schlicht und ergreifend. Ich spüre den Stein in meinem Bauch. Aber dann bin ich jetzt gerade in die Erinnerung reingegangen, jetzt von den Elternabenden in der Schule meines Sohnes, und die sind dagegen einfach nur voll cheesy. Super schnell vorbei, ein paar Themen, ein bisschen Klatsch und Tratsch, aber jetzt auf die eher nette Art, und dann sind alle wieder weg. Also das war alles immer eher so Heititai sozusagen. Also ich bin ganz froh, dass ich da nicht persönlich solche Erfahrungen gemacht habe, egal ob jetzt in jung oder in alt.
Wir haben viel Gesellschaftskritik in diesem Film drin. Ich würde es auch gerne kurz halten, ich will es gar nicht so groß aufmachen, weil wir haben die Themen ja auch schon angesprochen. Aber ein Thema finde ich doch eigentlich ganz wichtig, und das taucht jetzt auch gleich auch nochmal auf einer anderen Szene. Es geht um die Diskurskultur, die in dem Film so ein bisschen angeteased, nicht vermittelt wird, als vermittelt würde ich gar nicht sagen, sondern es wird wie so ein kleines Abbild, so ein Mini-Abziehbild gemacht, was eigentlich so in den letzten Jahren so ein bisschen schiefgelaufen ist. Der Film, viele oder beziehungsweise auch die Filmkritiker und FilmhistorikerInnen haben schon gesagt, das ist ein klassischer Corona-Film. Das heißt also, viele Themen, die zu Corona so richtig rausgetreten sind, spürt man auch in diesem Film, nämlich auch unsere Diskurskultur, das Verhärten sozusagen von bestimmten Fronten, dann dieses, was darf man denn noch sagen, was nicht, solche Sachen spielen hier krass ein zentrales Thema, zumindest nehme ich das so wahr. Das wird spätestens auch sichtbar, wenn wir hier dann irgendwann noch über die Szene mit der Schülerzeitung reden. Aber jetzt kurze Frage, habt ihr das auch so als, wir sagen, ich nenne es jetzt einfach mal Corona-Film, habt ihr das auch so gesehen, dass man das so einordnen kann, so ganz klassisch so, das ist ein Corona-Film, der ist in so einer Zeit entstanden, da sind sozusagen diese Themen so omnipräsent drin. Habt ihr das auch so empfunden oder ist das nur mein Gefühl? Fred, frag dich gleich mal.
Ich habe das nicht als Corona-Film empfunden, also, sondern eher als Hinweis oder als Aufzeigen allgemeiner menschlicher Probleme in der Kommunikation. Und also, dass es auch viel ältere Themen sind eigentlich, diese Missverständnisse und diese, das darf man nicht sagen und so weiter. Das ist mir so, nee, ist mir so nicht bewusst geworden. Ich habe das eher viel allgemeiner wahrgenommen.
Okay, na gut, bei mir ist immer so ein Ding, ich gucke ja trotzdem auch auf die Jahreszeit, wann ist der Film rausgekommen. Es ist ja offensichtlich, dass er ja doch recht modern ist. Und da kann man schon den Gedanken haben, deswegen.
Ich bin aber selber da nicht drauf gekommen. Ich würde jetzt das nicht abstreiten. Ich will das nicht abstreiten, sondern ich habe das selber jetzt nicht so gesehen und kann schon sein. Ich finde es jetzt nicht so eindeutig, dass ich sagen würde, ja.
Dann machen wir es vielleicht anders, die Frage ein bisschen offener machen. Einfach, wie Film ist denn der Film? Vielleicht auch eine Analyse unserer aktuellen Diskurskultur. Weil, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, der Aufhänger für den Film ist ja eigentlich diese Videoaufnahme, also der Diebstahl, der allerdings, wie ich finde, man sieht ja eben halt nichts. Das ist ja der Aufhänger. Und daraus entwickelt sich wie so eine Schneelawine, wie wirklich so eine riesengroße Lawine, deren Anfang aber eigentlich gar nicht klar ist. Und ich finde, das ist ja schon ein Teil sozusagen unserer Diskurskultur. Wir können uns hier echauffieren über Winnetou, aber keiner weiß eigentlich, was der Ursprung eigentlich mal dieser Frage, dieser Debatte eigentlich war, sondern alle reden hier von Verbot.
Na, oder wisst ihr, was ich meine? Jetzt bei Shitstorm zum Beispiel. Also man, irgendjemand haut irgendwas raus und guckt mal, die Bluse, die er siehst, das ist doch so eine Bluse hat doch so und so an und die hat geklaut. Und dann geht's los, der nächste und nächste und irgendwann wird eine Person gekreuzigt. Und das ist vielleicht nochmal noch jemand ganz anders. Also so diese Internet-Diskussionskultur im Allgemeinen. Dieses sich hochpushen in der Gruppe und jeder haut nochmal drauf und gibt noch eine Vermutung dazu. und sagt, dann kommt einer dazu, der noch sagt, so, aber das können wir doch nicht so stehen lassen, da muss jetzt was passieren. Und dann wird das Kapitol gestürmt.
Ja, aber es ist ja drin. Es gibt ja noch eine andere Szene, wo Frau Nowak dann den einen Schüler fragt, wie meinst du das eigentlich, als er dem Oscar da unterstellt, hey, hier, deine Mutter ist eine Diebin. Ja, also sie selber will jetzt erstmal ihn wiederum in Schutz nehmen. Also das ist schon verrückt. Sie ist ja auch hin und her gerissen. Und da merkt man dann eben halt auch so, da geht es immer darum, ich habe da was gehört und dem müssen wir jetzt so oberflächlich wie möglich nur nachgehen, mit Provokationen und an all so eine Sachen. Also das, was wir gerade aktuell überall beobachten können und immer noch stattfindet, wir reden über so kleine Aussagen, aber nicht mehr über das große Ganze. Über das Ganze, wie ist es entstanden, den Ursprung, den Kern. Das tun wir gar nicht, sondern immer nur dran rum. Und meine Beobachtung ist so, ich sehe das schon da drinnen. Udo.
Ich fühle das nicht. Also ich fühle das tatsächlich eher total zeitlos, weil das wirklich für mich alles irgendwie Themen sind, die so richtig mit unserer deutschen Gesellschaft, deutschen Kultur und auch wirklich mit unserer Kommunikation und der Art, wie miteinander umgegangen wird, wirklich, also das so aufgegriffen und aufgezeigt wird. Natürlich ist das auch alles in modernen Themen drin, weil moderne Dinge, also wie ne, das, was dann bei Corona und danach passiert ist, gesellschaftlich und dann auch gerne in Filmen aufgegriffen wird und so, ist ja einfach nur eine Zuspitzung dessen, was vorher auch schon da war. Aber ich habe das jetzt in diesem Film überhaupt nicht explizit auf diese, nennen wir es jetzt mal, aktuelle Strömung vielleicht. Darauf habe ich es nicht bezogen, sondern ich habe das wirklich, ich empfinde das als sehr zeitlos aufgedeckt. Natürlich mit modernen Mitteln, ne, wie mit diesem Laptop und so weiter und so fort. Und auch wirklich natürlich auch mit modernen Problemen, die da aufgezeigt werden. Aber also ich hatte dieses Gefühl nicht und ich fühle es auch jetzt nicht. Ich habe mich gerade, während ihr diskutiert habt, da mal so reingedacht und reingefühlt und das kommt bei mir so nicht an, wenn ich diesen Film gucke, sondern ich sehe da wirklich einfach Probleme der Gesellschaft, egal ob jetzt vor Corona oder währenddessen oder nachher, die hier einfach sind, die hier einfach immer wieder auftauchen und die gerade im Zusammenspiel, wenn viele Menschen aufeinandertreffen, die unter Stress und unter Druck sind, die Ventile suchen für sich, die vielleicht auch Frustration mitbringen in einem gewissen Maß, dass das halt eben eskaliert, aufeinander prallt und eben auch ausbricht an vielen Stellen und zu ganz vielen Konflikten führt, aber eben auch Konflikte, die teilweise, zu einem guten Teil, genauso für mich in den 90ern oder frühen 2000ern stattgefunden haben könnten, wie eben auch heute. So. Also ich verstehe deinen Punkt. Ich fühle es halt selber nur nicht so, sondern für mich ist das zeitlos und dementsprechend passt das sowohl für mich in ältere Zeiten als eben auch in die aktuelle. So.
Also in der älteren Zeit habe ich den wirklich nicht reingelesen, aber früher zu Schulezeiten. Ich fand das strenger, ich fand es etwas anders hierarchisch aufgebaut. Also es war ganz, ganz klar, du widersprichst dem Lehrer nicht. Und heute ist es ja ganz anders. Heute kriegst du ja teilweise sozusagen schon dieses Mindset mit, widerspricht auch den Lehrern. Du musst nicht alles glauben, was sie sagen. Und früher war es halt auch umgedreht, dieses, das, was der Lehrer sagt, das ist Gesetz. Und das hat sich verschoben. Und da sehe ich schon, also da verorte ich den Film schon im Hier und Jetzt.
Ja, das und, schon. Ich meinte jetzt, was die Themen halt angeht. Ne, wenn man jetzt zum Beispiel diese Sache mit der Schülerzeitung sieht oder so, eine Auseinandersetzung mit der Presse eben umgesetzt in diesem schulischen Kontext. So, das ist ja aber trotzdem was, wenn Presse irgendwie Einfluss nimmt und verzerrt die Sachverhalte darstellt und auch nicht eins zu eins wiedergibt. Das kann man jetzt auf die heutige Zeit sehen, auf genau jetzt. Aber für mich ist das genauso eine Parabel. Vor 10 Jahren hat das schon genauso stattgefunden, nur dass sich das jetzt vielleicht noch ein wenig verstärkt hat. Also ich fühle den Film halt nicht so, dass er jetzt explizit den Finger auf das Jetzt legt, sondern ich glaube, er legt den Finger auf das Thema und das Thema ist schon lange da. Vielleicht ist das besser formuliert.
Fred, du wolltest noch was dazu sagen?
Nee, sorry.
Nee, sorry.
Fred ist raus. Der hat sich ins Lehrerzimmer gesetzt, macht Pause.
Ich habe jetzt meinen Kaffee an und denke so, lass dich mal reden. Nee, da kann ich nichts Qualifiziertes zu sagen.
Das Ding ist, warum ich da drauf gekommen bin, ist auch noch mit so einem Ding, weil sich der Film eben halt um diese ganzen vielen anderen Themen eben mit beschäftigt. Und wir im Freundeskreis, überall sprechen wir natürlich aber trotzdem über den Zustand unserer Schulen. Wir wissen, dass wir da riesengroße Defizite haben in den Schulen, sowohl was die Infrastruktur betrifft, als aber auch, wie sieht es denn eigentlich tatsächlich aus mit LehrerInnenmangel? Wie sieht es denn eigentlich aus mit der pädagogische Weiterentwicklung, ne? Also wie sieht denn die Lehrpläne noch aus? Von wann sind die denn? Ein veraltetes System. Das sind alles so eine Sachen, damit beschäftigen wir uns. Und viele erwarten ja irgendwie, dass wenn ein Film sich um Lehrer, das Lehrerzimmer, das trägt es im Namen schon, handelt, Schule thematisiert, vielleicht diese Probleme A angeht und B Lösungen vorschlägt. Und das macht der Film gar nicht. Der nutzt ja einfach das Ganze bloß, als um eben halt die Themen, die uns jetzt gerade umgeben, auch anzuspringen. Sowas Zeitloses, wie eben halt die Schülerzeitung, das Umgang mit Presse, also wie die Presse, ne? Das sehe ich schon, also das verstehe ich schon, das ist klar, aber es gibt eben andere Themen eben halt, auch struktureller Rassismus zum Beispiel. Das ist zum Beispiel auch, was hier drin im Film mit vorkommt, zum Beispiel. Was früher nicht so thematisiert wurde. Da geht man heute selbstbewusster um. Und ich sehe das am Verhalten der SchülerInnen bei der Schülerzeitung, dass die ein sehr selbstbewusstes Auftreten haben, wenn es eben halt um diese Themen geht. Und das verankere ich dann doch schon eher so in den letzten 5 bis 10 Jahren. Vielleicht komme ich da einfach nur so ein bisschen her.
Das schon, also das sehe ich ja auch, aber ich sehe das halt, ne, du kamst ja aus dieser Ecke Corona-Film, das sehe ich da halt nicht, sondern dieses Problem struktureller Rassismus, das hat einen Ursprung irgendwo und der ist nicht jetzt, sondern der Film zeigt das natürlich aus der Perspektive von jetzt, weil er eine Schule in genau dieser Zeit halt eben auch zeitaktuell zeigt, aber ich glaube, dem Film geht es tatsächlich wirklich um diese Kernthemen, wie zum Beispiel dem Rassismus, wie zum Beispiel die Manipulation, wie zum Beispiel die Überwachung und so weiter und so fort. Und ein paar davon sind moderner, wie der Datenschutz, und ein paar sind ururalt, wie zum Beispiel Mobbing oder Politik oder eben das mit der Presse und so weiter. Aber ich glaube, der Film möchte gar nicht das Statement machen, hey, ich bin jetzt ein total woker Film von heute oder sowas. Denn da ist halt alles drin. Da sind diese alten Themen, da sind diese neuen Themen. Ich glaube, der Film hat im Kern den Punkt Gesellschaft und nicht im Kern den Punkt genau die jetzige Zeit da so komplett abbilden zu wollen und sich da auf diese Strömungen eben irgendwie fokussieren zu wollen. Ich glaube, er hat da wirklich ein Anliegen, alle möglichen gesellschaftlichen Themen, sei es alt, sei es neu, da reinzupacken. Natürlich ist das Setting jetzt, klar, aber die Themen sind nicht alle nur aus dem Jetzt, sondern ne, ganz unterschiedlich so. Weil es halt auch einfach wahnsinnig viele Themen sind. Und deshalb fühle ich den Punkt, glaube ich, einfach nicht so. Aber da kann man sich jetzt streiten und dran aufhängen. Am Ende zählen, glaube ich, diese Kernthemen, auf die er sich da stürzt. Und das macht er eben sehr gut. Da zeigt er eben ganz viele Dinge, die wir kennen. Und eben auch Dinge, die wir kennen, sowohl teilweise aus der Kindheit, aber eben auch aus einem beruflichen Kontext, aus anderen sozialen Kontexten, aus der Zeitung, aus politischen Kontexten, aus allen möglichen Ecken. Und das steckt halt alles gleichzeitig hier drin. Und das ist halt ganz wunderbar gelöst.
Ich gehe mit, ich verstehe das schon. Also das sehe ich halt auch. Und trotzdem habe ich so für mich rausgefunden, ich finde den schon, man kann ihn ganz klar verorten, wo er spielt. Und ich das schon...
Okay.
Wenn ihr das nicht seht, es ist nicht, es ist, ja, nun denn, sei es drum. Ich denke, wir haben so über wichtige Szenen gesprochen und wir haben auch schon über die Verhörszene, nenne ich es jetzt einfach mal, gesprochen, nämlich wo die Leonie Bennig zur Schülerzeitung kommen soll und dann die Fragen dort beantworten soll. Mal ganz davon abgesehen, dass die Szene wirklich wahnsinnig spannend ist und unangenehm ist und dann halt auch wirklich zu einem sehr unangenehmen Reveal, nämlich später, wenn die Schülerzeitung dann veröffentlicht wird, führt. Was mir da aber aufgefallen ist, sind tatsächlich die Klamotten. Und zwar das Kostüm, das, was sie da anhaben und wie sich das eigentlich im Film ändert und wandelt. Ich finde im Allgemeinen diesen ganzen gesamten Film mit seinem Color Grading, mit der Farbpalette, das heißt also sehr viel Blau im Kontrast zu den Hauttönen, das finde ich schon mal echt gut, also das passt halt. Das fühlt sich dann immer so distanziert an und gerade mit diesem Blau. Sind euch die Klamotten von ihr aufgefallen, wie die sich ändern? Habt ihr da mal drauf geachtet? Jetzt, ist euch das irgendwie aufgefallen?
Jetzt, wo du sagst quasi, ne, das wird von eher warmen Tönen hin zu kalten Tönen oder sowas, ne, oder von eher auch legereren zu strengeren Sachen, kann das sein?
Mhm. Udo, ist dir was aufgefallen?
Also mir sind die Klamotten mehrfach aufgefallen, aber mir ist jetzt dieser Progress, dieser Verlauf ist mir nicht so aufgefallen, aber Mir ist das dann eher optisch aufgefallen oder halt einfach auch durch die Wirkung, weil manche von ihren Klamotten, die wirkten sehr, ja, ich will mal sagen, bieder, altbacken und blass und farblos. Und das ist aber nicht den ganzen Film so. Aber das ist jetzt nichts, wo ich beim Gucken wirklich bewusst einen Fokus drauf gelegt habe, sondern mir ist nun mal immer wieder aufgefallen, was das dann für eine Wirkung von ihr, also was das mit ihrer Außenwirkung macht, mit ihrer Ausstrahlung dann macht. Erzähl mal, was ist dir da aufgefallen? Wie ist der Verlauf in diesem Film?
Vom Verlauf her ist es einfach. Ihr müsst euch wirklich so vorstellen, also die haben wirklich so gearbeitet, halt jede Szene hat eine Bedeutung. Und dafür findet man in dem Fall das passende Licht, das passende Kostüm, die passende Bewegung, die passende Musik, um das zu unterstreichen, was die Szene transportieren soll. Und ein wichtiges Ding ist, und das ist mir in einer Szene aufgefallen, war das Kostüm, als sie so ein Halsband getragen hat. Mhm. Und das ist eine Szene, wo sie kaum Luft bekommt. Also wo ihr sozusagen sprichwörtlich die Kehle zuschnürt.
Das ist doch
und
auch.
Das hat sozusagen.
Bei dieser Elternversammlung, ne? Also bei dieser, beim Elternabend, oder?
Ich weiß nicht mehr, wo das war. Das tut mir tatsächlich leid.
Ich glaube, sie zieht es nämlich aus, dann auf dem Weg ins Badezimmer, wo sie sich übergeben will. Wo sie in diese Mülltüte atmet, meine ich. Ja, ganz genau, richtig. Dankeschön. Ich meine, sie zieht es dann vorher aus, auf dem Weg, in dem Gang, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Ja.
Mhm. Ja, aber auf jeden Fall, da ist mir das so richtig aufgefallen und dann gibt es auch so Szenen, wo sie dann halt schreit. Ne? Da ist dann halt einfach diese Bluse, die da hat A, sehr farblich, ich glaube rot, so rot-beige irgendwie und oben aufgeknöpft. Das heißt also, da kommt wieder Luft an den Hals ran und dann kann sie schreien. Solche Sachen sind mir da aufgefallen. Ich dachte, das ist ja fantastisch. Also das trägt die Szenen dann nochmal. So im kleinen Detail, das kann man ganz schnell übersehen, genauso wie man auch diesen Score komplett überhören kann, wenn man das will. Und trotzdem sorgt es dafür, dass dieser Film so unwahrscheinlich dicht ist. Frage an euch, ist euch irgendwas von diesen ganzen Gewerken auch so besonders aufgefallen, was diesen Film noch dichter macht? Udo?
Also bei mir ist es ja vor allem die Kameraarbeit, die mich da wirklich so massiv mit reinzieht, ne? Dadurch, dass sie mich quasi als zuschauende Person da so mit reinzerrt, als wenn ich die ganze Zeit in der Szene drin bin. Und das klappt emotional halt ganz, ganz hervorragend. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich auch viel, viel Fokus auf das gelegt, was du auch schon angesprochen hast, nämlich auf die Farbgebung, die mir ganz besonders positiv aufgefallen ist in diesem Film. Ganz generell, wie der Film aussieht, diese Mischung aus warm und kalt und diese klare Fokussetzung, diese Kontraste, die da stattfinden durch diese warmen, helleren Töne, das sind oft so Gelbtöne in den Wänden und dann halt eben dadurch, dass das abgesetzt ist mit den Klamotten, vom Kontrast her funktioniert das immer ganz ausgesprochen gut und dann kommen diese Blautöne zum Einsatz, die so wirklich ihre Wirkung entfalten, ne? Und das sowohl oft im Hintergrund, sei es die Tafel oder was auch immer da eingesetzt wird, Fenster werden da eingesetzt und etc. pp. Aber eben auch durch ihre Klamotten, da gibt's diesen blauen Pullover, den ich da im Hinterkopf habe. Da spielt alles sehr, sehr gut zusammen. Und dieses Gewerk in Richtung Kostüme ist natürlich auch aufgefallen, wenn es um die Bluse geht und um diese Szene, wo sie quasi kurz, ne, ich will nicht sagen ihren Verstand verliert, aber wo sie kurz die Nerven verliert und plötzlich alle Menschen in dieser einen Bluse dann durch die Gegend gehen sieht. Ne? Mhm. Dieser subtile Übergang von erstmal eine Bluse zur nächsten, zur weiteren, noch eine und noch eine obendrauf und auch da wieder. Es wird immer weiter obendrauf gepackt, obendrauf gepackt, obendrauf gepackt. Also das ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Da wird mit allem gespielt, was eben aufgefahren werden kann. Da greift alles irgendwie sehr, sehr dicht und sehr, sehr gut zusammen und ist dann auch regieseitig einfach unglaublich schön verbunden worden. Würde ich jetzt aber kein spezielles Gewerk nochmal jetzt besonders hervorheben wollen, weil ich finde, dass da gerade diese Gesamtkomposition eben dann wirklich für mich die Tonalität irgendwie ganz dicht und rund und irgendwie auch perfekt macht.
Fred, ist dir noch irgendwas aufgefallen?
Ist auch bloß das Gleiche, muss ich sagen. Das mit dem Kostüm hast du reingebracht. Ich habe nicht mal auf die Farbgebung so dezidiert geachtet. Hauptsächlich Kamera und Musik, dass die wirklich so wahnsinnig dicht immer dran klebt, an ihr vor allem. Und dass man echt wenig dahinter sieht. Also, dass man immer das Gefühl hat, man hat keinen weiten Raum, den man sieht, sondern immer einen engen Raum. Also wahrscheinlich auch durch das 4:3 Format und dann noch, ja, man hat nie eine totale oder so einen Überblicksshot oder sondern immer so einen verengten Blickwinkel, der das total klaustrophobisch macht die ganze Zeit. Und man ist auch die ganze Zeit in der Schule, bis auf die eine Szene, wo sie ihm hinterher rennt, dem Oscar, ist man die ganze Zeit in der Schule eingesperrt mit ihr. Ja, sonst kann ich keine Gewerke benennen, die mir aufgefallen sind.
Genau, weil Udo schon sagte, Kamera Judith Kaufmann war hier verantwortlich. Ich finde, also sie hatten sehr ganz, also wirklich einen ganz klaren Stil und auch einen klaren Fokus hat sie. Sie arbeitet wirklich super reduziert, das mag ich sowieso. Und die Auflösung ist natürlich halt hier auch, das ist, ich will nicht sagen formal, das ist Quatsch, weil es fängt die Szene genauso ein, wie sie sein muss. Da reichen manchmal ganz leichte Push-Ins, reichen da schon völlig aus, um hier noch ein bisschen mehr Tiefe noch mit reinzubringen für eine kleine Szene. Aber ansonsten, es ist klassisches Continuity-Editing. Da braucht es eben halt ganz starke, klare Bilder und die findet sie auf jeden Fall. Was mir noch aufgefallen ist, so ein kleines Detail, das ist beim Sounddesign. Ich weiß nicht, habt ihr beim Sounddesign so ein bisschen hingehört? Ist euch da was aufgefallen?
Hat mich der Film viel zu sehr mitgerissen.
Genau, nur Musik halt, aber Sounddesign
das ist, nicht. Das ist nämlich auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe, dass mich das halt auch nochmal mit reinzieht, noch zusätzlich. Und zwar diese Klasse, die flüstert die ganze Zeit diese Gedanken, die so haben, flüstern die immer so ein bisschen mit. Man hört sozusagen überall so leichte kleine Stimmen. Sowas wie, die spinnt doch wohl oder so ein Verräter oder hey, hör auf damit. Also ganz viele Gedanken, die wir von den SchülerInnen hören, so ganz leicht und die auch die Themen dann teilweise setzen. Und das haben wir ganz oft und ganz viel. Selbst wenn wir in das Lehrerzimmer reingehen, hören wir immer ganz leichte kleine Fetzen von irgendwelchen Gesprächen, die da eben halt wiederum was mitgeben. Ich nehme stark an, das ist zum Großteil alles EDA. Das haben sie nachträglich gemacht. Ich denke schon, das rauszuhören, weil vor allem auch die Naturgeräusche fand ich schon insgesamt so ein kleines bisschen drüber. Es hat so eine leichte künstliche Note gegeben, gerade beim Gewitter zum Schluss. Das klingt nicht wie ein Gewitter klingt in so einem Klassenraum, aber sei es drum. Aber diese, gerade diese Geräusche, dieses Flüstern eben halt von den SchülerInnen und von den LehrerInnen, das hat mir nochmal zusätzlich noch was mitgegeben. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht so direkt wahrgenommen, aber heute, wenn direkt am Bildschirm sitze mit Kopfhörern auf, da ist mir das ganz besonders aufgefallen. Hat nochmal eine Ebene hinzugefügt.
Schön. Krass. Ja, dann muss ich beim nächsten Mal nochmal mehr Ohr drauflegen. Aber das ist, also dieser Film packt mich so dermaßen und reißt mich dann da durch. Da war keine gesonderte Aufmerksamkeit mehr für vorhanden, weil ich viel zu gefesselt wieder war von den Geschehnissen, die sich da so darbieten. Ja, aber was ich vielleicht noch gesondert benennen möchte, das sind auch noch die anderen Schauspieler, weil ich habe bisher das Casting der Hauptfigur sehr gelobt, der Leonie Benesch, aber auch die anderen sind hier wirklich ganz, ganz großartig. Also ne, und das ich finde zum Beispiel, dass der Michael Klammer hier wirklich, also dieses ja, Ekelpaket auf seine Art und Weise wirklich ganz hervorragend spielt. Auf eine ganz, also auf so eine Art und Weise, dass ich da direkt eine Verbindung kriege zu Menschen, denen ich auch schon selber in meinem Leben irgendwann mal irgendwie begegnet bin. Und auch hier, dass der Rafael Stachowiak, der bringt da auch eine ganz eigene Note rein. So einen ganz eigenen Typ Mensch bringt der da rein. Finde ich auch großartig, wie er spielt, ne? Und Eva Löbau hast du ja auch schon erwähnt. Also ich muss schon sagen, das Casting hier, ganz großes Kino, wirklich perfekt gecastet. Also das macht einfach unglaublich Spaß, denen zuzusehen, weil die alle ihre Rolle ganz, ganz tadellos erfüllen.
Bin ich auch dabei.
Super gut gecastet, vor allem auch die Kinder. Die haben sie auch, können ja dann doch mal schnell nervig werden oder auch ein bisschen überzogen. Ich glaube, das war auch einer der Kritikpunkte für mich bei Sonne und Beton, wo ich schon eher das Gefühl hatte, oh, das ist jetzt aber ganz schön drüber. Das hier hatte ich halt gar nicht. Auch wenn das hier natürlich alles ganz klar durch dramatisiert ist und fiktiv ist, hatte ich trotzdem eher das Gefühl, diese Welt glauben zu können. Und das hat auch vor allem dank der Kinder auch ganz gut funktioniert.
Geh ich mit.
Wie wir alle wissen, die Wahrheit überwindet alle Grenzen.
Oh mein Gott.
Schön, dass ihr euch auch wieder dran erinnert. Ich wollte ganz kurz mit euch noch einmal über diesen kurzen Punkt nochmal sprechen. Genau diesen eben halt, die Wahrheit überwindet alle Grenzen, was hier so als Thema aufgegriffen wird. Gerade in diesem Kontext mit der Schülerzeitung und der Presse. Als letztes großes Rausschmeißer-Thema. Fred, könntest du dir vorstellen, dass dieser Spruch irgendwo in eurer Schule hängt? Und wenn ja, was hat denn der für eine Bedeutung für dich in diesem Kontext, in diesem Schulkontext?
Das ist eine schwergewichtige Frage.
Es tut mir sehr leid.
Also erstmal glaube ich, dass der Spruch halt einfach nicht zutrifft, sondern dass Wahrheit ziemlich oft gar keine Grenzen überwindet, sondern eingesperrt bleibt. Und ist natürlich als journalistischer Leitspruch ist das sehr interessant, aber Journalistik hat, kann ich jetzt, Wahrheit ist was Feines, es gibt so viele andere dringende Themen, wo Wahrheit mit implementiert ist, es ist halt kein Leitspruch, den man sich oben drauf schreibt in der Schule, außer man hat irgendwie ein spezielles Thema, speziellen Hang dazu, weil man zum Beispiel Journalisten ausbilden möchte oder so. Friedliches Miteinander, Toleranz, guter Umgang miteinander, Sprache, Sprache fördern, Sprache leben, so eine Themen sind viel naheliegender, vor allem in der Grundschule, als so ein Spruch wie, die Wahrheit überwindet alle Grenzen. Da ist einfach meine Schule nicht der richtige Ort.
Habt ihr eine Schülerzeitung bei euch in der Schule?
Nein, haben wir nicht. Also wie gesagt, Grundschule und sie geht zwar in
Grundschule.
Genau, Grundschule und die geht zwar bis zur 6. Klasse, aber wir haben trotzdem keine Schülerzeitung. Wir hatten zeitweise immer mal eine, aber ist auch schon wieder lange her.
Gab es bei euch eine Schülerzeitung an der Schule, Udo?
Ich muss kurz überlegen, ich glaube nicht. Nee, nur die Abi-Zeitung. Und die war schlimm genug. nee, Schülerzeitung gab es leider nicht. Gab es bei dir eine? Ich glaube, ich kenne überhaupt nirgendwo eine Schülerzeitung in den Gefilden, die ich kenne.
Ich habe im Gymnasium eine Schülerzeitung auch mitgearbeitet. Wir hatten auf jeden Fall eine, die regelmäßig erschien.
Ich dachte immer, es ist eher so ein amerikanisches Phänomen als ein deutsches. Ja, Basti, sag mal.
Nein, es ist auch ein deutsches Phänomen und ihr könnt immer raten, was ich in dieser Schülerzeitung beigetragen habe.
Fotos.
Irgendwas mit Metal.
Nee, nein, ich habe Kinokritiken geschrieben. Ich bin wirklich ins Kino gegangen. Wir haben dann die Kinokarte einkopiert auf dem Text dann noch und wenn wir noch hatten, irgendwo ein Bild und dann noch einen Text geschrieben.
Cool.
Nice. So geschehen für Air Force One, Titanic. Also gerade 97 war ich sehr aktiv in der Schülerzeitung.
Das war aber ein sehr gutes Jahr als Kinokritiker, muss ich sagen.
Ja, da ging es ab.
Auch, ja, tatsächlich auch Helge Schneider, Praxis-Dr. Hasenbein.
Sehr schön.
Okay, ihr lieben Leute. Okay, ich glaube, wir sind für heute durch. Ist viel drin. Ich denke, man hätte wahrscheinlich noch mehr raushören können. Das überlasse ich anderen Leuten, gerade was diese Themen hier betrifft. Ich würde einfach sagen, lasst uns einfach ins Fazit gehen, sofern ihr nicht noch irgendwas habt. Fred, wie ist denn dein Fazit zum Lehrerzimmer?
Ein absolut sehenswerter Film. Wie wir schon von Anfang an betont haben, hat der Film auch von Anfang an eine Höchstspannung, die er da anlegt, die einen reinzieht. Und es ist einfach eine wunderbare Katastrophe, dieser Film, zu der er sich zusammenballt. So eine menschliche Katastrophe von Anschuldigungen und von doch auch Missverständnissen und den eigenen Problemen, wie wir gesagt haben. Es gibt was zum Nachdenken und ein erstaunlich guter deutscher Film, muss ich mal sagen. Schaut ihn euch an, wenn ihr ihn nicht kennt.
Schön, cool, vielen Dank. Udo, wie sieht es bei dir aus?
Ja, es war ein Ereignis in diesem Kinosaal, in diesem Lehrerzimmer. Und das geht mir auch heute so. Ich finde, es ist eine Perle des deutschen Films und des deutschen Thrillers. Denn ich spüre selten in einem Film körperlich und mental zugleich so eine dermaßen hohe Anspannung wie hier. Das ist unglaublich, was der Film da mit mir macht, denn der ist wirklich so, als wenn eine Hand aus der Kinoleinwand rausgeschossen kommt und mich an den Haaren packt und reinzerrt. Und das schafft er von der ersten Sekunde an und das zieht er durch, bis der Abspann rollt. Und macht da was mit mir, macht emotional ganz viel mit mir und stellt Fragen, stellt sehr geschickte, kluge, gute, tiefe Fragen und will selber gar keine Antworten liefern, sondern Schafft es, dass ich mich damit befasse? Schafft es, dass man in Diskurs darüber gehen kann? Dass man sich kritisch damit auseinandersetzen kann? Dass man sich auch wirklich oft die Frage stellen kann, boah, was würde ich denn jetzt gerade tun in dieser verdammten Situation? Es würde mich fertig machen. Und all das gepaart mit all dem, was wir auch schon genannt haben, mit all diesen riesengroßen, brillanten, guten Ideen, die der Film so mitbringt und auch tollen Schauspielern, Schauspielerinnen, die der Film so mitbringt und der tollen Musik, die der Film mitbringt und der guten Optik und etc. pp. Das macht das Ganze wirklich rund. Ich würde sagen, kurz vor Perfektion, definitive Sehempfehlung und auf jeden Fall einer der wirklich relevantesten und für mich auch stärksten deutschen Filme der ganzen letzten Jahre, zumindest von dem, was ich so kenne und gesehen habe. Muss ich wirklich sagen. Tipptopp. Macht richtig Spaß und war im Kino ein absolut, absolut brillantes Erlebnis. Sehr emotional. Ich war wirklich in den Sitz gepresst und diesmal in die Couch. Das schaffen nicht viele Filme so.
Mhm. Dem kann ich mich komplett anschließen. Ich finde, das ist, wenn man Suspense-Kino schätzt und mag, dann ist das sozusagen so richtig so Paradebeispiel. Formelhafter kann man eigentlich so einen Film gar nicht aufbauen wie den. Und der ist von vorne bis hinten spannend. Wir haben es ja schon erzählt, warum, wie, und es ist wahnsinnig toll inszeniert. Es sind wirklich viele clevere Ideen dabei. Das Ensemble ist wirklich auch fantastisch, dass es funktioniert. Also die Dinge, die wir hier rausgearbeitet haben. Ich finde auch beim zweiten Mal, wenn ich den Film nicht angehalten hätte, jedes Mal, um eine Notiz zu machen, ich hätte keine Notizen machen können, weil mich der Film reinreißt. Das ist auch so ein Ding. Passiert mir sehr selten, dass es ein Film noch schafft, mich die ganze Zeit bei der Stange zu halten und mitzureißen, dass ich wirklich pausieren musste, um die Notizen zu machen. Weil manchmal hat so ein Film so ein kleines bisschen Leerlauf und der Film überhaupt gar nicht. Da ist kein Gramm Fett dran und nimmt mich da halt einfach mit und macht auch etwas, was ich hier schon mehrfach im Podcast gesagt habe, was ich sehr mag, wenn es einen Film tut, nämlich ganz, ganz, ganz viele Fragen stellen, keine einzige davon wirklich zufriedenstellend zu beantworten und mich dann auch nur mit dem offenen Ende dann noch rauszulassen. Das kann ich einfach nur umarmen. Das ist genau meine Kragweite und Baustelle. Ich finde es auch schön, dass der Film so viele Fragen aufwirft, mit denen ich mich auch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch beschäftigen kann und war wieder ein tolles Erlebnis und ich werde den Film auch wirklich nicht zum letzten Mal gesehen haben. Also werde ich mir bestimmt noch eins zusammen mal anschauen und da bin ich auch wirklich gespannt, schafft das dann immer noch die Spannung zu halten? Meine Vermutung ist ja, aber das werde ich rausfinden.
Die Zeit wird es zeigen.
Sehr schön. Jungs, das sind wir durch für heute.
Wunderbar, was sehen wir denn als nächstes hier im Podcast? Hä?
Der fragt, darf die Frage gleich selber beantworten.
Ja, weil der nämlich die nächsten Filme raussuchen darf und zwar sowohl im Zweiergespräch als auch im Dreiergespräch. Och Leute, oh mein Gott. Ich bin ja bekannt für eher abstrusen Krempel. Und das trifft auf jeden Fall fürs Zweiergespräch voll zu. Jetzt muss ich noch diesen verdammten Titel zusammenkriegen. Ich habe ihn so oft gelesen, so oft ausgesprochen und jedes Mal wieder macht dieser Titel mich fertig. Warte, Moment.
Der Koch.
Der Koch. Der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber. So, Peter Greenaway. Absolut, absolut seltsames Kino. Also das ist ganz tief in unserer Schublade Kleines und Kurioses. Nicht, weil es klein ist, aber weil es dafür maximal kurios ist. Also besorgt euch da draußen schon mal die DVD oder die Blu-ray und zieht euch dieses Werk rein. Das wird ein tolles Gespräch. Und hier im Dreier wird es eine, finde ich, vergessene, ganz besondere, ganz wunderbare, tiefe und interessante Perle geben, nämlich Vatel. Ein Film, der irgendwie damals seine Relevanz hatte, aber seitdem ganz lange einfach komplett von der Bildfläche verschwunden ist, auch überhaupt keine Auflagen mehr erfahren hat, über den hat niemand geredet oder geschrieben. Das möchte ich ändern, denn der ist toll, auf seine ganz eigene Art, demnächst. Hier, schaltet ein.
Okay. Vielen lieben Dank. Schön. Cool. Ihr da draußen, danke, dass ihr bis hier noch dran geblieben seid und uns zugehört und gelauscht habt. Wir würden uns sehr über ein paar nette Kommentare, nette Bewertungen von euch freuen.
Keine Sechsen. Ihr könnt uns keine Sechsen, gerne, bitte.
Keine Sechsen. Keine Einträge ins Mutti-Heft. Und ja, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns einfach ein bisschen Liebe da. Die nächsten Folgen sind soweit klar. Ich verabschiede mich von euch zweien. Es war ein schönes Gespräch und entlasse euch jetzt die Nacht raus. Bleibt alle gesund und bis dahin, ahoi.
Bye bye. Danke auch dir, lieber Basti. Und bis dann, adios. Adios.
So, wenn ihr ready seid, dann würde ich hier einfach loslegen.
Ready, set, go.
Okay. Whatever.